Herzlich willkommen zum Datenkanal Nummer 30.
Nee, 31 sollte
das sein. 31, ja.
Aber Zahlen sind ja eh
Schall und Rauch.
Und von daher bleiben wir lieber beim Thema der heutigen Sendung oder auch erstmal an dieser Stelle. Hallo von mir, vom Jörg. Als Thema der heutigen Sendung hatten wir uns etwas Technisches wieder mal überlegt. Also nachdem die letzten drei Sendungen, drei oder bald vier Sendungen, denn ich hatte jetzt noch an die Comments gedacht, nicht ganz so technischer Natur waren, wollten wir diesmal wieder in eher die technischen Gefilde absteigen und uns einem Thema widmen, was vielleicht hier und da dem einen schon begegnet ist, so im praktischen Leben.
Und was quasi ja hochaktuell ist, von jeden Tag wieder aufs Neue, kann man sagen. Das Thema heißt Passwörter. Also wir wollen uns ein bisschen um die Speicherung von Passwörtern kümmern. Das heißt, wir wollen erstmal ein bisschen erzählen, was kann man da so machen, welche Ansätze gibt es, Passwörter zu speichern. Und mal sehen, was sind so die Vor- und Nachteile der jeweiligen Methoden und vielleicht auch, was sind so die letzten Entwicklungen auf dem Gebiet. Was ist so State of the Art und kann man überhaupt Passwörter sicher irgendwie kriegen oder ist das quasi von vornherein ein nützliches Unterfangen? Also vielleicht an der Stelle kann man ja auch nochmal verweisen an einen ja schon relativ alten Datenkanal, wo ich die Nummer auch gar nicht mehr aus dem Kopf weiß. Wir hatten uns mal vor einer ganz langen Zeit mit Christian Kahlo über den NPA unterhalten, den man ja auch da verwenden könnte. Wir werden also in den Shownotes nochmal drauf verlinken, beziehungsweise es gibt ja auch andere Ansätze, ich sag mal YubiKey zum Beispiel oder irgendwelche Chipkarten, die man hier benutzen kann. Also es gibt ja verschiedene Sachen, die man hier benutzen kann, aber natürlich sehr oft benutzt wird der Datenkanal Nummer 14, Jörg weist mich gerade netterweise darauf hin, also sehr oft benutzt wird natürlich die Kombination aus Benutzername und Passwort. Und das gibt man halt in irgendeine Webseite ein, die meisten unserer Hörer werden das kennen. Entweder eine Webseite oder selbst beim Login bei Windows, Linux oder Mac. Ich weiß gar nicht, macht man das bei Mac eigentlich auch, Jörg?
Ja.
Okay, gut. Ich wusste nicht, ob Mac schon so weit ist, dass die sich das auch schon ausgedacht haben mit Benutzernamen und Passwort.
Jein, also ausgedacht haben sie es, glaube ich, sich nicht, sondern wurden sie zwangsweise dazu getrieben, weil ja drunter ein BSD liegt.
Ach so, na so ein Mist. Gerade bei Linuxen gibt es natürlich das auch schon seit ewigen Zeiten. Also ich kann mich noch erinnern, dass das irgendwie Windows 98, das war für mich so ein klasse Erlebnis, da sollte ich halt irgendjemandem helfen an seinem Rechner, der irgendwelche Probleme hatte. Der Rechner fuhr halt hoch. Ich weiß nicht mehr, wie es war, ob die Person halt das Passwort vergessen hatte oder was auch immer. Und bei Windows 98 war so ein kräftiger Schlag auf die Escape-Taste, führte dazu, dass man eingeloggt war. Das, also bei ihr fiel halt die Kinnlade runter, als ich Escape drückte und dann quasi in ihrem System war, weil sie war der Meinung, sie hat halt ein sicheres Passwort und ja, jetzt ist kann nichts mehr passieren.
Ja, wobei da im Prinzip was da suggeriert wurde, war eben das Verkehrte. Es war nicht die Absicherung des Systems, sondern es war eigentlich der Zugriff auf die Netzwerkressourcen.
Ja.
Und von daher eigentlich Passwörter sind auch, denke ich mal, schon von DOS-Zeiten her bekannt, wer mit Novell gearbeitet hat.
Genau.
Also alles, sobald es in irgendeiner Weise von Multi-Benutzersystemen ging, war klar, musste natürlich der Benutzer identifiziert werden und autorisiert werden. Und das in dem Sinne ist, Passwörter ist natürlich ein Mittel der Autorisierung oder der Authentifizierung.
das können wir ja vielleicht im Laufe der Sendung nochmal klären, was es da so gibt. Authentifikation, Autorisation, Authentisierung,
Identifizierung. Und all diese lustigen Wörter. An dieser Stelle gibt es halt mehrere Möglichkeiten der Prüfung der Zugriffsberechtigung, um dann dem Benutzer dann, gemäß seiner Zugriffsmöglichkeit oder seiner Rollen dann halt den Zugriff zu gewähren, beziehungsweise halt ihn ganz und gar den Zugriff zu verwehren. Ja. Passwörter sind halt das eine. Klar, im einfachsten Fall wäre nur ein simpler Benutzername schon ein primitives Zugangsbeschränkung. Mag an hier und da vielleicht ausreichend sein, aber das kann eben dann so weit gehen bis zu Biometrie und sonstigen anderen Prüfverfahren noch.
Ich auch vor schon langer Zeit habe ich diese RSA Secure IDs da gesehen. Also dieses, also letztlich ist es so eine Art Schlüssel. Also das ist auch halt, es gibt verschiedene Ausprägungen natürlich, aber eine Form sieht aus, von der äußerlichen Form ist wie so eine Art Schlüssel und ist halt so ein kleines Display drauf und da werden halt immer irgendwelche Zahlen ausgewürfelt. Ich glaube, ich habe es so um 99, 2000 rum das erste Mal gesehen oder vielleicht also kurz danach. Da war das aber halt noch mit Karte und aber halt auch so ein Teil drauf und das, der errechnet quasi immer eine Zufallszahl und die muss man dann halt als zusätzliches Sicherheitsmerkmal mit ins System eingeben. Ja, RSA hat traurige Berühmtheit, also er hat natürlich vielfältige Berühmtheit erlangt, muss man ja sagen, aber die Firma, die RSA Inc., hat letztes Jahr ja relativ traurige Berühmtheit erlangt, weil im Zuge dieser NSA-Affäre bekannt geworden ist, dass sie wohl ungefähr 10 Millionen Dollar erhalten haben von der NSA, um im Gegenzug halt unsichere Algorithmen mit einzubauen. Also das wird vermutlich der Firma nicht ganz geholfen haben und jetzt bin ich nur gerade durcheinander, weil jetzt kommt noch jemand Drittes hier dazu. Ich werde vielleicht an dieser Stelle mal kurz meine Rede unterbrechen und euch ein bisschen Musik spendieren. Nach der Musik komme ich dann mit unserem Überraschungsgast zurück. Okay, was haben wir denn heute alles an Musik mitgebracht? Also ich habe einen kleinen Ordner bei Jamendo mir runtergeladen. Ein bisschen Folkmusik, also da wurde es halt klassifiziert. Die erste Gruppe heißt heute Handmade mit dem Titel Grandfather's Clock. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß beim Anhören und nach der Pause dann gibt's mehr. Und damit sind wir wieder zurück. Wir haben gerade gehört, die Gruppe Handmade mit Grandfather's Clock. Wie ihr vielleicht kurz vor der Pause gemerkt habt, sind wir jetzt eine Person mehr geworden. Wir haben also noch einen Gast uns ins Studio eingeladen. Unser Gast ist der Professor Stefan Lux. Herzlich willkommen, Herr Professor Lux.
Ja, danke schön.
Schön, dass Sie hierher gefunden haben. Herr Professor Lux kommt aus unserer Nachbarstadt aus Weimar von der Bauhaus-Universität und leitet dort den Lehrstuhl für Mediensicherheit. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig, genau.
Ja, jetzt, wer die Bauhaus-Universität kennt, wird sich vielleicht ein bisschen wundern, weil zumindest nach meinem Empfinden ist es sozusagen die Kreativwerkstatt, wenn man das so sagen will. Mediensicherheit ist jetzt ein Thema, was man vielleicht nicht ganz da verorten würde. Wie kommt es, dass Sie da einen Lehrstuhl in Weimar haben, Herr Lux?
Also die Bauhaus-Universität ist in Deutschland etwas ziemlich Verrücktes, was es meines Wissens nur in Weimar gibt. Nämlich zugleich eine wissenschaftliche Universität und eine Kunsthochschule. Sie, wenn Sie sagen Kreativität oder so, haben Sie wahrscheinlich die Kunsthochschule im Kopf. Und ich bin selber halt an der Fakultät Medien. An der Fakultät Medien gibt es die Künstler, die Medienkünstler, Mediengestalter, da gibt es Gesellschaftswissenschaftler und da gibt es eben auch Medieninformatiker und dazu gehöre ich.
Was kann man sich unter dem Lehrstuhl für Mediensicherheit vorstellen? Ist das also so eher IT-Sicherheit oder Sie haben ja eher so den Background von der Kryptographie, wenn ich das richtig sehe, also Mathematik, Informatik. In welchen Bereichen arbeiten Sie?
Also IT-Sicherheit ist grundsätzlich richtig und mein primäres Forschungsgebiet ist Kryptographie. Also wie verschlüssel ich, wie authentisiere ich, wie kann ich digital bezahlen oder elektronisch wählen. Und das ist natürlich ein Teilgebiet des größeren Gebietes der IT-Sicherheit. Und naja, dass es jetzt Mediensicherheit heißt und nicht IT-Sicherheit, liegt im Wesentlichen daran, dass die Fakultät Medien heißt.
Also haben Sie doch ein relativ breites Spektrum. Also wir haben ja schon vor auch einiger Zeit eine Sendung zu Bitcoin gemacht. Da wären Sie vielleicht auch ein guter Ansprechpartner für uns mit gewesen, oder?
Ja, das würde in meinen Bereich fallen, obwohl ich selber keine Bitcoins besitze.
Okay, also man kann ja sagen, jetzt schon fast zu spät, noch welche zu kaufen.
Jetzt ist es eigentlich etwas spät, ja.
Ja, aber es gibt ja irgendwie, ich habe so das Gefühl, jeden Tag kommt irgendwie eine neue Coin in irgendeiner Art und Weise raus. Also vielleicht kann man auch anderweitig auf den Zug aufspringen. Jan, ich hatte Sie eingeladen, weil also ich eigentlich so im Hintergrund hatte, wir könnten über diesen SHA-3-Contest reden, wo Sie, glaube ich, ein oder sogar zwei Einreichungen hatten. Also mindestens eine zumindest.
Zwei Einreichungen. Zwei, eine doch. Kam ins Finale.
Okay. Ja, und das hielt ich für interessant, aber Sie hatten dann angeregt, dass wir doch uns erstmal über Passwörter, also auch einen Ihrer Forschungsbereiche unterhalten können. Und das ist natürlich auch sehr spannend und deswegen haben wir das so ein bisschen angepasst. Und ich denke, das ist auch für die Zuhörer natürlich eine Sache, die man eher greifen kann. Also Verwaltung, Speicherung von Passwörtern kann für den einen oder anderen natürlich interessant sein. Und, ja, und Jörg und ich, wir haben ja schon ein bisschen angefangen anzudiskutieren. Also meine Erinnerung vorhin war an so eine Begebenheit an Windows 98, wo man ja mit Druck auf die Escape-Taste einfach den ganzen Login-Bildschirm umgehen konnte und das doch für einige Erstaunen sorgte. Ja, und wenn man heute so die Nachrichten liest, ist es ja durchaus auch heute so, dass man das Gefühl hat, dass man auch bei großen Unternehmen nur auf so eine virtuelle Escape-Taste drücken muss und dann fallen irgendwie, also man kommt nie an dem Login vorbei, aber dann fallen auf einmal Tausende, Zehntausende oder Millionen von Passwörtern ins Netz. Also das, also wenn man so das verfolgt, habe ich das Gefühl, das ist quasi jede Woche und dann hört man manchmal was von irgendwelchen Prüfsummen, dann ist irgendwas gesalzen, anderes ist irgendwie anders gemacht. Und also mein Ziel der Sendung ist halt so ein bisschen Klarheit in diese ganzen Begrifflichkeiten reinzubringen. Vom einfachsten Speicherverfahren vielleicht bis zu diesen High-End-Verfahren mal uns durchzuarbeiten. Und Sie haben, glaube ich, auch da auf dem Gebiet gearbeitet oder arbeiten ja, also haben da so eine Forschungsarbeit abgegeben, die ich vorhin schon verwechselt hatte. Also ich merke mir das immer unter dem Namen Catena. Ja. Sie haben mich aber genau.
Das heißt Catena.
Richtig, ohne N.
Lateinisch für Kette.
Genau. Zumindest Ihr Kollege war da sehr stolz drauf und meinte, das ist so das State of the Art. Ich weiß nicht, wie Ihre Meinung dazu ist.
Da gibt es halt auch wieder einen Wettbewerb und Catena wird unser Beitrag zu dem Wettbewerb sein. Mhm. Also der Wettbewerb hat gerade erst angefangen. Einreichtermin ist, was ist das jetzt, 1. April oder 15. April? Mhm. Müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Ja. Und also Catena ist jetzt so gut wie fertig. Und worum geht es dabei? Naja, Sie geben ein Passwort ein und das Dümmste, was um sich an irgendeinem Server einzuloggen, sei es bei ihrem Mail-Provider oder was weiß ich wo. Und das Dümmste, was ihr Provider machen kann, ist das Passwort im Klartext speichern. Was dann passiert ist, wenn diese Datei mit den Passwörtern kompromittiert wird, die falschen Hände gerät, dann hat jeder ihr Passwort.
Genau.
Man kann das geschickter machen, indem man stattdessen einen sogenannten Hash des Passwortes abspeichert. Mhm. Das heißt, man füttert das Passwort in eine gute Einwegfunktion und dann sieht derjenige, der dieses Passwortfile in die Hände bekommt, nur noch den Passwort-Hash. Das ist also zunächst mal irgendeine inkohärente, unsinnige Folge von Nullen und Einsen. Hm.
Ich würde Sie gerne an der Stelle nochmal unterbrechen. Also ich denke, sozusagen Speichern von Klartexten, das dürfte kein Thema sein. Wir haben in der Sendung...
Das kommt leider häufig vor.
Ja, das stimmt. Das ist Wir haben in der Sendung noch bisher, also in unseren vorigen Sendungen, noch wenig über Kryptographie und ähnliche Sachen gesprochen. Deswegen gehe ich davon aus, dass dem einen oder anderen Zuhörer noch der Begriff Hash und Einwegfunktion ein bisschen unklar ist. Können Sie uns da noch ein bisschen erklären, was das ist, wie das funktioniert?
Eine Einwegfunktion ist ein bisschen was wie eine Zahnpastatube. Also als Kind habe ich mal ziemlich lange ausprobiert, versucht, die Zahnpasta wieder in die Tube reinzubekommen. Hm. Das Ergebnis war, dass die Tube immer leerer wurde und das Badezimmer voll Zahnpasta war. Also es ist leicht, die Zahnpasta aus der Tube rauszudrücken, aber sie wieder in die Tube reinzubekommen, ist schwierig. Es sei denn, man ist der Hersteller der Zahnpastatube. Okay, das, irgendwie kommt die Zahnpasta ja auch am Anfang rein. Aber ansonsten ist es leicht in die eine Richtung. Man kann die Hash-Funktion, man hat das Passwort und kann leicht den Hash vom Passwort berechnen. Aber wenn man den Hash vom Passwort hat, ist es schwierig oder soll es schwierig sein, das ist das Entwurfsziel, aus dem Hash vom Passwort wieder das Passwort zu errechnen oder es muss ja nicht das Passwort sein, ein Passwort, das passt zu dem Hash zu errechnen.
Das ist natürlich so die Schwierigkeit, was Sie auch angesprochen haben. Man bildet ja, jetzt kommen wieder die Mathematiker also im relativ großen Raum in den kleinen Raum ab und dann kannst du diese sogenannten Kollisionen geben. Also ich denke, das ist das, was Sie auch angesprochen
haben. Genau. Wobei im realen Leben also wie wir Kryptografen sagen, die Entropie der Passwörter ist im realen Leben so gering, selbst wenn sie sich große Mühe geben, ein relativ starkes Passwort sich ausdenken, dass sie bei einer vernünftigen Hash-Funktion eigentlich statistisch nicht mit einer Kollision rechnen müssen. Einfach weil, es nur, sagen wir mal, also wenn jemand ein extrem starkes Passwort hat, 2/90 verschiedene Passwörter von dieser Stärke gibt, und wenn man dann einen entsprechend langen Hash hat, gibt es 2 sehr viel mehr mögliche Passwort-Hashe und dann kollidieren die einfach nicht.
Ist ja schon mal ganz gut. Und jetzt kann ich sagen, okay, Einwegfunktion ist ja erstmal passt. Also Sie sagen, die Zahnpasta kriege ich nicht mehr zurück in die Tube. Das heißt, das gehashte Passwort steht irgendwo in der Datenbank. Ist dann ja eigentlich alles perfekt. Und jetzt sieht man schon, Sie forschen an anderen Gebieten. Also scheint es da irgendwie einen Haken zu geben an diesen Hash-Funktionen.
Also es gibt 2 Dinge, auf die man da achten muss und die leider auch in der Praxis, wenn die Leute nicht, also dass ein großer Provider Passwörter im Klartext speichert, kommt tatsächlich selten vor, dass die gehashten Passwörter gespeichert werden, aber auf inkompetente Art kommt verflixt häufig vor. Okay. Gibt es 2 Dinge, die man beachten muss oder sollte? Na, muss. Das eine ist, Sie haben das Stichwort Salz schon genannt, dass eigentlich, also wenn 2 verschiedene Nutzer zufällig das gleiche Passwort haben, dann haben die normalerweise den gleichen Passwort-Hash. Und um das jetzt nicht zu offensichtlich oder damit der Angreifer das nicht sehen kann, wird jetzt eine zufällige Folge von Bits, die zusammen mit dem Passwort-Hash abgespeichert wird, die muss man sich also selber als Nutzer nicht ausdenken, die ist eine zusätzliche Eingabe für diese Passwort-Hash-Funktion. Ja. Und das heißt, Ihr Passwort-Hash hängt nicht nur von Ihrem Passwort ab, sondern auch von dem Salzwert, von diesem Zufallswert. Und dadurch kann es eben sein, wenn Sie und Ihr Kollege beide als Passwort offener Kanal Jena haben, dass trotzdem die Passwort-Hashes verschieden sind.
Okay.
Das ist die eine Sache. Die zweite ist eben, weil Leute sich nur so und so viele verschiedene Passwörter ausdenken und insbesondere merken können, dass eben die Entropie eines typischen Passworts nicht besonders groß ist. Das heißt, jemand, der einfach den Passwort-Hash hat, selbst von einem gesalzenen Passwort, kann dahin gehen und buchstäblich alle in Frage kommenden Passwörter ausprobieren und er wird bei den meisten ein Treffer landen. Okay. Und um das schwieriger zu machen, macht man jetzt etwas, was eigentlich verrückt ist. Man macht diese Passwort-Hash-Funktion absichtlich langsam. So langsam, dass Sie bei Ihrem Login-Vorgang nicht sonderlich benachteiligt werden. Ihnen ist es im Grunde egal, ob die Berechnung Ihrer Passwort-Hash-Funktion 0,001 oder 0,1 Sekunden braucht. Hm. Und selbst eine Sekunde wäre wahrscheinlich noch irgendwo akzeptabel. Ja. Aber für den Angreifer, der versucht, ihr Passwort zu cracken, bedeutet, dass der Aufwand sich verhundertfacht oder vertausendfacht. Das heißt, in dem gleichen Zeitraum nur ein Hundertstel oder ein Tausendstel der möglichen wahrscheinlichen plausiblen Passwörter ausprobieren kann.
Da würde ich gerne noch mal ein bisschen zurückhalten zu diesen Salzwerten. Wo ich mich jetzt zunächst erstmal wundern könnte, ist, diesen Salt muss ich irgendwo abspeichern auch. Das heißt, brauche ich da irgendwie noch eine zweite Datenbank, wo diese Salt-Werte, was weiß ich, verschlüsselt oder irgendwie gespeichert werden? Oder wie wird sowas dann in der Praxis gemacht?
Also im einfachsten Fall können Sie sich vorstellen, in Wirklichkeit sind es zwei verschiedene Dateien. Im einfachsten Fall können Sie sich vorstellen, dass jeder Benutzername, jeder Salzwert und jeder Passwort-Hash eben in einer Datei gespeichert werden. Okay. Und noch diverse Zugriffsrechte. Benutzernamen, was ist Ihr Heimatverzeichnis, wo arbeiten Sie, was dürfen Sie? Im Rechner haben Sie Super-User-Privilegien oder nicht? In welcher Gruppe gehören Sie an? Sowas wird dann in dieser Datei gespeichert. Normalerweise teilt man das in zwei verschiedene Dateien auf, wo insbesondere der Passwort-Hash, gegebenenfalls auch der Salz in der einen ist und der Benutzername und andere Sachen, die öfter mal gebraucht werden, auch nach dem Login in der anderen Datei. Aber im Grunde kann man sich erstmal eine Datei vorstellen und sagen, da steht alles drin.
Okay. Bin ich implizit immer so davon ausgegangen, zumindest in meinen Gedanken, dass dieser Hash-Wert, dass man den ja wieder zurückrechnen kann. Aber eigentlich kann man den ja gar nicht zurückrechnen. Dann haben Sie gesagt, das ist ja dieses Zahnpasta-Tuben-Problem. Also wo ist diese Schwierigkeit eigentlich, wenn ich diesen Hash-Wert einfach mal habe? Und ich kann ja sozusagen den wieder rauskriegen, dann überhaupt noch mit, also warum muss ich denn noch mit den Salt-Werten und anderen Sachen überhaupt rumspielen? Also selbst wenn jetzt Jörg und ich dasselbe Passwort hätten und denselben Hash-Wert da hätten, ist der ja sozusagen für den Angreifer immer noch nie zu ermitteln. Also wo liegt da?
Also das Problem ist, Passwörter, also wenn Sie wirklich einen hinreichend langen, zufällige Folge von Zeichen, Buchstaben, Ziffern, was weiß ich was hätten, die wirklich zufällig sind und eben hinreichend lang, dann müsste man sagen, klar, damit ist die Sache gegessen.
Ja.
Das Problem ist, Sie müssen sich erstens ein Passwort ausdenken und Menschen sind ausgesprochen schlechte Zufallsgeneratoren. Und zweitens, nachdem Sie sich das Passwort ausgedacht haben, kommt die Sache, die noch schwieriger ist, jedenfalls in meiner persönlichen Erfahrung, nämlich sich das Passwort zu merken. Ja. Dass Sie es, wenn Sie heute Ihr Passwort festlegen, morgen oder nächste Woche sich noch daran erinnern, was es war. Das heißt, das typische reale Passwort, das Menschen sich merken, selbst Menschen mit einem entsprechend hohen Sicherheitsbedürfnis, hat keine entsprechend hohe Sicherheit, hat eine, wie man sagt, niedrige Entropie. Und das heißt, jemand, der jetzt einfach plausible Passwörter ausprobiert und so ein Rechner ist sehr schnell. Vielleicht kann ich auch nochmal sagen, was da in den letzten Jahren bei der Rechnertechnologie passiert ist, dass Passwort-Hashing, dass Passwort-Cracken tatsächlich auch schneller geworden ist, als ihre Prozessoren, die in ihrem Rechner selber drin sind, schneller geworden sind. Es kann einfach ein Angreifer in einer Sekunde Millionen Passwörter einer Sekunde Millionen Passwörter ausprobieren, binnen einer Stunde oder so dann eben 60 mal 60 mal eine Million. Das ist eine Riesenmasse an Passwörtern, die sich ein Angreifer, wie wir Kryptografen sagen, die sich ein Angreifer oder Gegenspieler ausprobieren kann. Und wenn ihr Passwort eben, leicht merkbar ist und vielleicht nicht gar so stark ist, wie es sein sollte, dann hat er da einen Treffer. Und darum geht es eben dann, ihm die Arbeit schwer zu machen, indem man diese Passwort-Hash-Funktion künstlich langsam. Okay.
Also das heißt, er probiert dann sozusagen einfach die Passwörter alle durch, berechnet sich den Hash und vergleicht dann die Werte.
Genau.
Das ist das Problem. Und ja, der Salt-Wert, das ist dann halt quasi jedes Passwort irgendwie anders. Und damit wird das Ganze auch erschwert.
Ja, genau.
Also wenn die Datenbank da ist.
Also das Einzige, was mir an der Stelle halt noch einfiel, waren diese Rainbow-Tables. Also dass gezielt irgendwelche Sachen schon vorberechnet sind. Aber wenn Sie jetzt sagen, dass das auch so schnell direkt zu berechnen geht, dann ist ja gar nicht so eine derartige Vorberechnung.
Also zunächst mal, Rainbow-Tables lohnen sich für Passwort-Cracker, wenn Sie mehr als ein oder zwei Passwörter cracken wollen.
Ja.
Dann haben Sie einmal den Aufwand, diese Rainbow-Table zu berechnen. Sie haben einen mäßig großen bis ziemlich großen Speicherplatz, den Sie irgendwo brauchen und auf den Sie auch relativ schnell zugreifen können. Also besser eine Solid-State-Disk als eine rotierende Magnetscheibe. Aber dann können Sie Passwörter, wenn Sie viele Passwort-Hashes haben, relativ schnell knacken. Das Schöne ist, dass man mit einem Salt die Rainbow-Tables aushebeln kann. Das heißt, dieser Angriff mit dem sogenannten Time-Memory-Trade-Off, also Zeit, Speicher, Austausch, ist nur möglich, wenn Sie eben keine gesalzenen Passwörter verwenden. Das heißt, der Salzwert bietet wirklich Schutz gegen diese Art von Angriffen.
Ja, jetzt haben Sie schon angedeutet, dass man in einer Sekunde, hatten Sie gesagt, Millionen von Passwörtern oder Hashes ausrechnen kann. Wie sind das so die State-of-the-Art-Algorithmen? Oder welches Programm müsste ich mir als Angreifer runterladen, um sowas zu machen?
eins wäre ein Programm, das wir in Weimar entwickelt haben. Das ist Mac the Knife. Anderes wäre etwas bekannter, ich denke auch schon etwas weiterentwickelt, wäre John the Ripper. Und der springende Punkt ist, es kommt natürlich auf die ordentliche Software an, die Ihren Rechner ausnutzt. Passwort-Cracking hat einen Sprung gemacht, deshalb, weil GPUs, also Grafikkarten, heute bestimmte Eigenschaften haben, die sie vor ein paar Jahren noch nicht hatten. Okay. Also naiverweise könnte man annehmen, man benutzt eine Grafikkarte, um Grafik schön darzustellen, beim Ego-Shooter oder was weiß ich was. Das ist natürlich auch, man kann Grafikkarten immer noch benutzen, um Computergrafik darzustellen, aber mit Grafikkarten kann man sehr viel mehr machen und so eine Passwörter knacken.
Und nützt Ihr Programm dann irgendwie einen speziellen Algorithmus oder macht es dann halt auch so, dass Sie dann einfach jedes Passwort durchprobieren, Hash berechnen und dann einen Vergleich machen?
Dieses Durchprobieren kommt man nicht herum, egal ob Mac the Knife oder John the Ripper. Ich glaube, es gab noch Hashcat. Das Durchprobieren machen die alle. Algorithmisch steckt da ein gewisser Dreh hinter, in welcher Reihenfolge probiere ich welche Passwörter aus. Das heißt, irgendwelche Heuristiken, irgendwelche Verfahren, nach denen ich Millionen und Millionen und Millionen plausibler Passwörter verwende. Und insbesondere, wenn ich eben so eine GPU, so eine Grafikkarte benutze, wie kriege ich es geschickt hin, die Daten zwischen meinem steuernden Hauptrechner und der Grafikkarte hin und her zu schaufeln, dass ich die Grafikkarte tatsächlich effektiv einsetzen kann.
Okay. Ja, und ich kenne jetzt Ihr Programm, dieses Mac Knife, nee, aber bei diesem...
Mac the Knife.
Oh, Mac the Knife, okay. ich muss mir halt irgendwie mein Namensgedächtnis noch ein bisschen aufpolieren. Aber das bei diesem OCL Hashcat, das, was Sie auch gerade genannt hatten, ist für mich so ein Vorteil, man kann sozusagen die Struktur des Passworts angeben. Ich weiß nicht, ob das bei Ihrem Programm auch so ist, also weil es gibt so ein paar Untersuchungen wohl, die sagen, dass also man kann so ein paar allgemeine Aussagen zu Passwörtern treffen. Also wenn jemand zum Beispiel ein Sonderzeichen verwendet, dann steht das in der Regel immer am Ende des Passwortes oder so bestimmte Aussagen zur allgemeinen Struktur gibt es. Und diese kann man in Form eines regulären Ausdrucks dort in das Programm reinwerfen und dann versucht es halt auch wiederum, in bestimmte Passwörter schneller zu erzeugen. Ist das bei Ihrem Programm auch gegeben?
Ja, natürlich. Das ist ein Teil von dem Dreh dabei, dass man Wörterbücher hat. Also es sind nicht bloß reguläre Ausdrücke, sondern es gibt unterschiedliche Verfahren, basierend auf Wörterbüchern. Und dann nehme ich Wörter aus den Wörterbüchern, hänge die zusammen oder verfremde die nach bestimmten Regeln, Groß-Kleinschreibungen zwischendrin, Ersetzen von Buchstaben durch Sonderzeichen, Einfügen von Sonderzeichen. Ja. Da hat man eben bestimmte Regeln. Das andere wäre statistisches Verfahren, dass man abhängig von den vorigen Buchstaben sagt, die und die Buchstaben sind jetzt als nächstes besonders wahrscheinlich. Und da gibt es eine Reihe verschiedener Verfahren und das können natürlich alle Passwort-Cracker. Okay. Wobei man da sagen muss, dass die besser entwickelten oder die schon länger entwickelten, wie zum Beispiel Hashcat, da ein paar mehr Optionen haben. Aber prinzipiell ist Mac the Knife so, dass das einfach relativ leicht eine Art Plugin ist, das relativ leicht ist, auch sich selber sein Verfahren zu schreiben oder vorhandene Verfahren zum Generieren von Passwörtern miteinander zu kombinieren, dass man ein neues Verfahren hat, das möglicherweise noch intelligenter ist.
Okay. Und ist das Open Source?
Das ist Open Source, ja.
Dann werden wir das mit verlinken und dann können wir das mal im Privaten mal ausprobieren.
Mal analysieren.
Ja, genau. Ja, ich würde vielleicht an der Stelle mal ganz kurz wieder eine kleine Musikpause einlegen. Okay. Der Pause werden wir das Thema dann weiter ein bisschen vertiefen. Was haben wir jetzt als Musik da? Ist also jetzt wieder eine kleine andere Gruppe, die heißt Linda Lou and Michael Reich, keine Ahnung. Und der Titel heißt Beginner's Luck. Viel Spaß beim Zuhören.
help them out, bring them to town or take their trash away. Now we find, after they passed away, they left us this old house where we live today. Beginner's love, I can't believe it. Beginner's love, what did you say? Beginner's love, you've gotta be kidding. Beginner's love, okay. I can't quite hear you, honey, but I don't wanna make you shout. So come a little closer, darling, so I can understand what you're talking about. And if you wanna go, I can take you home. At a time like this, I don't think I should leave you alone. Beginner's love, smile like a baby. Beginner's love, fly like a bird. Beginner's love, run like a rabbit. Beginner's love, just say the word. Carved in stone, it's only cast in concrete. Nothing you couldn't handle with a few sledgehammer blows. But when things get ugly and you gotta take a stand, sometimes things just work out even better than you ever could have planned. Beginner's love, cry like a baby. Beginner's love, just say the word. Beginner's love, talk to the lawyer. Beginner's love, don't give him the bird. Get slow. What do you say? Well, I don't know. But I remember clearly Maury used to say, 9 out of 10 things you worry about never happen anyway. Beginner's love, just look at that picture. Beginner's love, swing that bat. Beginner's love, run around the bases. Beginner's love, forget about the hat. John Picardi, he said to Linda Lou, do you know how to play the mandolin, Miss Lou? I tell you what I do, I got this old one, I don't play anymore. And if you give me $100, you can take it out the door. Beginner's love, not just for children. Beginner's love, young and the old. Beginner's love, every day you start over. Beginner's love, the story is
told. Und nach dem Anfängerglück sind wir wieder zurück an den Mikros. Wir hatten uns vor der Pause so ein bisschen, ja, ein bisschen reingeredet in das Thema Passwörter, Passwörterspeicherung. Wir waren zunächst erstmal angefangen bei der klartextlichen Speicherung von Passwörtern. Und der Herr Lux hat uns ein bisschen erklärt, was Hashes sind, wie sozusagen das Speichern mit Hashes funktioniert, auch mit Salt-Werten, die man verwenden kann. Und ja, zum Schluss haben wir jetzt so ein bisschen über die verschiedenen Crack-Programme diskutiert, also Mac the Knife, das ist die Entwicklung von der Bauhaus-Universität, also von ihrem Lehrstuhl, OCL Hashcat, John the Ripper. Und ja, genau, sie hatten gesagt, dass die Software ist Open Source und ist quasi, wie sie jetzt in der Pause gesagt haben, auch als ja, kleines Projekt bei ihnen mit entstanden. Erstmal ohne, vielleicht ohne das Ziel, die großen Programme abzulösen.
Wir hatten festgestellt, dass insbesondere zu dem Zeitpunkt John the Ripper, ich muss aufpassen, dass ich aus Versehen Jack the Ripper sage, dass John the Ripper insbesondere Probleme hatte, Grafikkarten effektiv einzusetzen. Und Hashcat hat so einen gewissen Zwischenstatus, dass bestimmte Dinge sind frei und bestimmte Dinge kosten dann Geld. Und dann haben wir irgendwann gesagt, dann machen wir es doch einfach mal selber. Also zu dem Zeitpunkt waren wir dann signifikant besser als die Konkurrenz. Beziehungsweise das, was wir dann am Ende nach einem halben Jahr hatten, war besser als das, was die Konkurrenz zu Beginn des halben Jahres hatte. So kann man es, glaube ich, sagen. Und prinzipiell ist Mac the Knife flexibler. Das ist relativ leicht, ist eben da seine eigenen in Java geschrieben, aber wirklich relativ simple Klassen einzubauen als Plugins und damit dann zum Beispiel Passwörter in der Reihenfolge, wie man sie für eine bestimmte Benutzergruppe für sinnvoll hält, zu generieren.
Okay, und haben Sie eigentlich festgestellt, ob andere Programmierer das Programm entdeckt haben und ihnen vielleicht irgendwelche Patches oder sowas mit einreichen? Oder?
Es gab ein paar Rückmeldungen, aber im Wesentlichen von den Leuten, die sowieso bei John the Ripper waren, die dann sagten, oh cool, und wir haben noch den und den Vorschlag für euch, von denen kam Feedback. Ob die jetzt unser Programm nutzen oder ihr eigenes, sei dahingestellt. Aber die hatten sich das auf jeden Fall angesehen und fanden es cool.
Wir hatten uns in der Pause auch schon über so eine Konferenz unterhalten, die PasswordCon, die meiner Erinnerung nach von dem Per Thorsheim gestartet wurde, aber ich kann mich da auch täuschen. Das ist also ein norwegischer Forscher, also mal in Norwegen stattgefunden hat, letztes Jahr in Las Vegas war. Wie sieht es da bei Ihnen aus? Würden Sie da das, also wissen Sie, ob es da vielleicht so Wettbewerbe gibt zwischen den einzelnen Programmen, die dann gegeneinander antreten, oder ob es da sozusagen die Programme in irgendeiner Art und Weise ausgewertet werden?
Also ich war noch nie auf dieser Konferenz, aber ich weiß, dass es diese Wettbewerbe dort gibt. Es gibt auch zwei oder drei andere Konferenzen, die auch derartige Wettbewerbe austragen, wo man dann irgendwie einen Passwortkorpus hat, also dann nicht mit einem, sondern mit relativ vielen, der möglicherweise künstlich erzeugt ist und wo dann eben gesagt wird, wer schafft binnen der nächsten, sagen wir mal, 24 Stunden oder was, die meisten Accounts zu knacken. Ansonsten hin und wieder, wirklich fast jede Woche, wird irgendwo ein Passwortkorpus bekannt und dann ist natürlich auch ein Stück weit der Wettbewerb, wer schafft am meisten Passwörter von dieser Passwortdatei, die aus welchen Gründen auch immer, wie auch immer, in die Öffentlichkeit geraten ist.
Also das stimmt, ich kenne da auch diverse Leute, um das mal so zu sagen, die dann versuchen, die Passwörter da zu berechnen. Und das ist erschreckend, wie schnell und wie einfach das auch geht. Also dass man innerhalb in der Nacht quasi vielleicht 30-40% dieses Korpus dann schon sich errechnet hat. Also das ist schon eher erschreckend, weil sonst, also gerade wenn man vielleicht irgendwelche Krimis sieht, die dann irgendwie versuchen, über Personenbeziehungen dann Passwörter zu erraten, wie ist der Name der Frau oder der Name des Kindes und so weiter. Auf der anderen Seite
ist das ein Knopfdruck.
Ist das quasi hier ein Knopfdruck. Ich hatte es vor kurzem irgendwo im Netz gelesen, dass da eine Statistik der meist benutzten Passwörter erstellt wurde des Jahres 2013. Also vermutlich wird das jetzt jedes Jahr wieder passieren. Also das war Passwort, also das Passwort ist sozusagen das meist benutzte, meist gebräuchliche. Und das ist eben auch das, was wir vor der Pause schon angesprochen haben, dass es sicherlich sinnvoll ist, erstmal sozusagen diese gemeinen Passwörter auszuprobieren und dann schnell viele zu rechnen. Dann kommen wir halt vielleicht auch schneller zum Ziel.
Und die Top 3 sind jedes Jahr irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6 Passwort und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die teilen so die, das wechselt auch und ein bisschen kommt das da auch drauf an, welchen Korpus man nimmt oder so, aber so von den dreien ist eigentlich eins immer an der Spitze.
Ja, das stimmt. Ich würde jetzt aber mal so ganz naiv die Frage stellen, was ist so das Problem daran, wenn jemand das Passwort zu dem Hash rausfindet? Also bei meinem Provider wird die Datenbank geknackt, öffentlich, und daraufhin steht sie im Netz. Der Provider, hoffentlich anständig wie er ist, sperrt dann sämtliche Passwörter erstmal. Der Zugriff, und jemand setzt sich hin und rechnet halt das hoffentlich ungültige Passwort im Prinzip aus.
Also es fängt mit der Annahme an, dass ihr Provider das Passwort sperrt, anständig hin oder her. Da hat der Provider irgendwie ein Stück weit die Qual der Wahl zwischen Teufel und Belzebub, weil das Passwort ist die möglicherweise, je nachdem, ist die Verbindungslinie zwischen Ihnen und dem Provider. Also wie sollen Sie jemals wieder an Ihren Account kommen, wenn nicht dadurch, dass Sie sich über das Passwort identifizieren? Je nachdem, wenn Sie sich online angemeldet haben, wenn Sie natürlich irgendwie ein zahlender Kunde sind oder so, dann kann der Ihnen per Snail-Mail, Schneckenpost, einen Brief schicken mit Ihrem neuen Passwort, das Sie dann wiederum schnellstmöglich ändern sollen oder so. Aber möglicherweise ist Ihr Passwort die einzige Verbindung zwischen Ihnen und dem Provider, und wenn er das sperrt, dann ist diese Verbindung komplett unterbrochen. Selbst wenn es eine andere Verbindung gibt, ist die Frage, was bewertet man höher? Die Verfügbarkeit des Dienstes oder die Sicherheit? Aber davon abgesehen, selbst wenn Ihr Provider das Passwort sperrt, die meisten Leute, ich gebe zu, ich auch, schaffen es nicht, sich für jeden Account, wo sie irgendwo irgendwie mal ein Passwort brauchen, ein neues Passwort auszudenken, sondern sie verwenden sie wieder. Und in dem Fall ist ihr Passwort, das bei dem einen dann richtigerweise gesperrt ist, ist bei dem anderen natürlich noch da. Und erlaubt es dann, ihre diversen anderen Accounts zu knacken. Und möglicherweise ist es auch auf einem Account, der jetzt für sie nicht so schrecklich wichtig ist, wo sie irgendwie ihre Urlaubsbilder hochgeladen haben oder so, da ist jetzt ihr Passwort kompromittiert, aber sie haben leider das gleiche Passwort fürs Online-Banking verwendet. Und der Anbieter von diesem Fotodienst, ich nenne jetzt keinen Namen, der würde ihr Passwort sperren und ihnen ein neues geben, aber ihre Bank macht ihnen natürlich kein neues Passwort.
Diese Mehrfachverwendung.
Mehrfachverwendung ist also wirklich dramatisch bei vielen Nutzern, die von, was Sie sagen, also von Online-Banking bis zu irgendwelchen billigen Diensten überall dasselbe Passwort verwenden. Ja,
das denke ich mal auch so mit dann schon anfangen, wo dann an unterschiedlichen Stellen, wenigstens unterschiedlichen Gruppen, unterschiedliche Passwörter verwendet werden sollten. Eben nicht gerade unbedingt für den Fotodienst das gleiche Passwort wie für die Bank.
Das ist richtig. Ja. Dann sollte für die Sachen, die wirklich wichtig sind, sollte man unterschiedliche Passwörter wählen. Ich glaube, die meisten Leute, die intensiv im Netz unterwegs sind, schaffen es sich nicht, sich für jeden Dienst, wo sie sich irgendwann mal irgendwie aus irgendwelchen Gründen anmelden, ein neues Passwort zu wählen und zu merken. Aber für die Sachen, die Priorität haben, wo sie Geld verlieren oder wo es ihnen wirklich wehtut, wenn jemand da in ihren Daten rumfuscht, da sollten sie tatsächlich sich die Mühe machen und sich ein eigenes Passwort ausdenken für jeden einzelnen Dienst.
Ich kann auch nur sozusagen von meiner Seite das berichten, dass ich in der Tat so ein bisschen eine Abwägung am Anfang treffe. Brauche ich den Dienst jemals wieder oder muss ich mich nur einmal einloggen? Weil man hat oftmals so Dienste, wo man sich einloggen muss, um irgendein Dokument runterzuladen oder um irgendwas zu bekommen. Und also zum einen gibt es so eine Webseite, die heißt bugmenot.com. Und da haben diverse Nutzer freundlicherweise ihre Account-Informationen einfach da hochgeladen. Und man kann sich halt sozusagen mit diesen Informationen dann bei einer Seite einloggen wieder. Beziehungsweise es gibt auch eine Erweiterung von Firefox, die dann quasi automatisch die Nutzernamen-Passwort-Kombination von der Seite abruft und in die andere Seite eingibt und sich dann einloggt. Und dann verschwendet man sozusagen keine eigenen Gehirnzellen an manche gemerkte oder kreierte Passwörter. Ja, und im anderen Falle, dann versuche ich mir halt meistens irgendwie ein einmal E-Mail-Adresse einzulegen und dann irgendwie dreimal mit der Faust auf die Tastatur zu hauen, weil ich mich dann vermutlich eh nie wieder einlogge und dann will ich die Information noch gar nicht behalten. Also das ist irgendeine eine Information, die sozusagen für mich keinen Belang weiter hat. Und wenn es dann halt sein muss, dann versuche ich halt schon, mir dann irgendwie ein Passwort auszudenken und was irgendwie Sicherheitsbedingungen erfüllt, sagen wir mal, da können wir vielleicht dann nochmal dazukommen, beziehungsweise es gibt einige Programme, die das sozusagen automatisch dann ein Passwort generieren, was so bestimmte Anforderungen erfüllt, und die versuche ich dann vielleicht mit zu benutzen. Und dir liegt irgendwie eine Frage auf der Zunge, habe ich so einen Eindruck.
Also ja, bei dieser ganzen Passwortspeicherung und sowas, das ist ja eigentlich so gesehen erst der letzte Schritt in dem Sinne der Verarbeitungskette. Es beginnt ja irgendwo am Anfang mit der Eingabe des Passworts, dann der Zwischenberechnung und am Ende die Speicherung. Klassisch gesehen ist ja mehr oder weniger die Verarbeitung, die Eingabe und Verarbeitung auf einem Rechner innerhalb eines Systems. Also ganz klassisch in einem Programm gebe ich mein Passwort ein und bewege mich da in einem halbwegs geschlossenen Rahmen. In den letzten Jahren ist es ja, finde ich, interessanter geworden, wo die Passworteingabe auf einem Client passiert. Ich habe dazwischen schon mal nur einen Datenkanal, den ich auch schon wiederum als sicher oder unsicher ansehen kann. Und danach passiert eigentlich erst Prüfung und Speicherung. Das heißt ja im Prinzip, wenn jemand das Passwort im Klartext eingibt, ich sage jetzt mal in einem Webformular, und dann theoretisch dieses Passwort, ja, sollte es ja eigentlich schon in einem Hash übertragen werden, aber andererseits halt auch nicht. Denn wenn der Hash dann, sagen wir mal so, die Annahme ist, die der Surfer tätigt, also die Eingabe, die der Surfer nimmt und dann vergleicht, macht er ja dann auch nicht mehr viel als einen Klartextvergleich. In diesem ganzen Konstrukt Client-Surfer, wie wäre da eigentlich eine saubere Verarbeitung oder von Passwörtern?
Das also zunächst mal würde das Übertragen des Passwort-Hashes statt dem Klartext-Passwort natürlich ein Stück weit was helfen, weil zumindest die infektiöse, wenn man das gleiche Passwort anderswo verwendet, diese infektiöse, das ist hier kompromittiert, dann wird es dort, hat man bei anderen Providern auch Probleme, so nicht auftreten würde. Mhm. Aber natürlich ist es klar, wenn man den Passwort-Hash statt des Passworts überträgt und jemand hört den Passwort-Hash mit, dann braucht er das Passwort ja auch nicht, sondern dann braucht er selber nur den Passwort-Hash und kann sich dann zumindest an der Stelle so einloggen, wie sie es sonst selber tun. Mhm. Das heißt, es ist ganz essentiell, dass zwischen Client und Server eine sichere Verbindung ist, hergestellt wird. Und da wird selbstverständlich auch Kryptographie eingesetzt.
Aber jetzt nur im klassischen Sinne, dass ich eine grundlegend verschlüsselte Datenkommunikation habe, also ein SSL drum. Oder ich denke nämlich auch an das HTTP-Auth-Verfahren, also nicht HTTP-Basic, sondern HTTP-Auth, wo ich mit einem Digest arbeite, so einen halb berechneten Hash habe auf dem Surfer und die verschlüsselte Kommunikation zwischen Client und Surfer.
Das ist natürlich das Coolste, dass man sich, dass man als Kryptograf irgendwie empfehlen würde, aber eine ordentliche SSL-Verbindung, wo ein Schlüssel zwischen Client und Server ausgehandelt wird und wo der Client zumindest, der Server weiß noch nicht, ob der Client vertrauenswürdig ist. Das ist aber nicht schlimm. Aber wo der Client sich dank des Zertifikats, über die Sicherheit von Zertifikaten könnte man wahrscheinlich noch eine Sendung machen, ja. Aber wenn man mal annimmt, dass mit dem Zertifikat geht in Ordnung, wo der Client sich anhand des Zertifikats überzeugen kann, dass er wirklich bei dem echten Server ist, der vorgibt, bei dem Server, den dieser Rechner vorgibt, auch zu sein, dann weiß der Client erst bei dem richtigen Server, man hat einen geheimen Schlüssel und wenn dann das richtige Passwort kommt, weiß der Server auch, dass der Client authentisch ist, beziehungsweise dass der Nutzer dort ist. Das heißt, im Prinzip tut SSL, erfüllt SSL diesen Zweck. Wie gesagt, mit dem Caveat, dass über die Sicherheit von Zertifikaten natürlich dann wieder zu sprechen wäre.
Na, das, beziehungsweise mir fiel jetzt auch noch die Inhouse-Verschlüsselung oder Nicht-Verschlüsselung ein, so wie es jetzt die NSA bei Google einfach nicht den externen Datenverkehr, sondern den hausinternen Datenverkehr angezapft hat, weil der ja unverschlüsselt irgendwie gelaufen ist. So kenne ich es auch, dass einfach in den Rechenzentren nicht wirklich der Datenverkehr verschlüsselt ist und dass das ein interessantes Angriffspotenzial ist, Angriffsstelle, sodass ich einfach oftmals die Verschlüsselung bis zur Firewall laufen habe, bis zu dem Eingangssystem und danach ist das ganze System unverschlüsselt und wer dort sitzt, darf auch kann frohfröhlich mitlesen. Also da fehlt die richtige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.
Klar, also Kryptografen wollen immer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung haben. Dort, wo es die nicht gibt, heißt das nichts anderes, als dass ich einen riesengroßen Knoten habe und der Knoten ist ein Trusted System, also ein Trusted heißt wörtlich vertraut, aber die korrekte Übersetzung von Trusted ist wenn dieses System kompromittiert wird, dann ist man, dann hat man sehr, sehr, sehr ernste Probleme. ich habe gerade eine andere Formulierung, ist man am A-Punkt
genau.
Vermeiden wollen.
Ja, aber ich denke, dass also dieses ganze Thema SSL, TLS, das ist mindestens eine weitere Sendung wert, glaube ich. Vermutlich kann man das sogar über mehrere Sendungen aufteilen. Also ich hatte jetzt vor kurzem mal versucht, meinen Browser ein bisschen restriktiver einzustellen und dem nur noch TLS 1.1 und 1.2 erlauben zu lassen. und das also resultierte darin, dass sozusagen das halbe Internet, was ich so besurfe, nicht mehr mit mir reden wollte. Und ich habe dann mal angefangen, halt so ein bisschen Statistik zu führen, was die einzelnen Seiten können. Und was ich aber eigentlich erschreckend fand, ist nicht die Sache, dass ganz wenige nur TLS 1.1 und 1.2 sprechen, sondern dass sehr viele noch SSL 2 sprechen. Also ein Protokoll, naja, über das man eigentlich gar keine, also gar nichts mehr verlieren braucht an meinen Worten. Also ich will jetzt irgendwann demnächst diese Informationen mal ein bisschen aufbereiten und die Seitenbetreiber mal anschreiben. Und die versuchen zu überzeugen, wenigstens SSL2 abzuschalten. Aber ich werde berichten, was dann dabei rausgekommen ist.
Das wird bei Ihnen zu einer Aktualisierung der Serverinfrastruktur
wahrscheinlich führen.
Also da gibt es ziemlich viele Leichen im Keller. Ich glaube auch nicht, dass das mit der Serverinfrastruktur ein großes Problem ist. Also zumindest hardware-seitig nicht, dass man dann die Software aktualisieren muss. Mhm. Es ist auch so, dass ganz viele, bei einer recht unsystematischen Stichprobe würde ich sagen, mehr als die Hälfte aller Server, die man irgendwie anspricht, die HTTPS, also TLS oder SSL anbieten, also Verschlüsselung, dass dort noch die RC4 Stromchiffre eingesetzt wird. Da gab es zu einem bestimmten Zeitpunkt einen sehr triftigen Grund. Da gab es eben eine Verwundbarkeit, die Kollegen aus England, aus London entdeckt haben, der sogenannte Beast-Angriff. Aber dieser Angriff ist, diese Verwundbarkeit ist eigentlich bei allen Servern mehr oder weniger bereinigt. Deswegen, zu einem bestimmten Zeitpunkt war es richtig, auf RC4 auszuweichen, aber eigentlich sollte man das heute nicht mehr tun. Ja. RC4 ist also, sag mal, hart an der Grenze, wirklich praktisch gebrochen zu sein.
Also es gibt ja durchaus auch Stimmen, also Jacob Applebaum ist so der, die Stimme, der auch da ganz klar sagt, dass das durchaus zumindest von NSA als gebrochen zu betrachten ist. Und ich glaube auch Schneier hat da auch in der Richtung mal irgendwann ein paar Worte verloren, aber das weiß ich nicht, auf alle Fälle hat Applebaum es mehrfach schon gesagt, dass man davon ausgehen muss, dass RC4
also kaputt gegangen ist. Ich kenne die öffentlich bekannten Angriffe auf RC4 und die sind so, dass sie so gerade eben noch nicht reichen würden.
Okay.
Also wenn die NSA da noch so ein, zwei kleine Verbesserungen hat, dann sollte sie in der Lage sein, RC4 in Echtzeit oder zumindest mit vertretbarem Aufwand in etwas langsamer als Echtzeit zu knacken. Wobei umgekehrt habe ich auch keine belastbaren Hinweise, dass die NSA das kann. Also
ja.
Vielleicht findet sich noch was in diesem Riesensatz an noch nicht veröffentlichten Snowden-Dokumenten.
Genau.
Vielleicht hat die NSA das. Snowden hat ja nun auch nicht alle Dokumente, die die NSA irgendwo hat. Und Details der Kryptanalyse sind auch so in den Dokumenten von Snowden nicht zu finden.
Ja.
Nur indirekte Hinweise, was die geschafft haben. Aber bisher habe ich diese Hinweise nicht gesehen, aber ich wäre auch nicht überrascht.
Ja, also es generell fehlen mir an einigen Stellen bei den Dokumenten so ein paar technische Details. Also das... aber vielleicht kommt da noch was raus. Mal gucken. Ich fand es nur, also wenn man noch, also so als kleinen Schlusspunkt vielleicht zu RC4, es war lange Zeit so, dass eben auch wahrscheinlich aufgrund dieser Beast-Angriffe zum Beispiel auch das BSI ihren Webserver so eingestellt haben, dass sie nur RC4 unterstützen. Also ich habe dann irgendwann, als das mit den Beasts erledigt war, halt auch wieder meine Browser-Einstellung rumgespielt und denen gesagt, hier bitte mal RC4 machen wir gar nicht mehr. Und was führt eben dann dazu, dass eben die BSI-Seite auch nicht mehr sich öffnen wollte. Und dann hatte ich auch eine Mail dann eingeschrieben und naja, das landete wahrscheinlich irgendwo im Mülleimer oder so. Ich weiß nicht, also ich bekam, also doch über Umwege bekam ich dann so eine Antwort, ja, wir prüfen das und gucken mal. Und irgendwann dann ist Heise mal drauf gesprungen und dann dauert es irgendwie einen halben Tag und dann war die Konfiguration doch geändert. War die Prüfung dann abgeschlossen. Ja, aber unser Thema ist ja halt eigentlich gar nicht so sehr die TLS und SSL-Verschlüsselung. Ja.
Ich würde nur noch mal kurz, machen Sie derartige Untersuchungen, also praktische Auswirkungen von Verschlüsselung, wie stark wird Verschlüsselung im Internet eingesetzt, welche Arten, wie wird mit Verschlüsselung umgegangen, also vielleicht auch noch mal ganz krass gesprochen die soziale Komponente dazu mit in Ihrem Forschungsbereich, fällt das mit hinein?
Es ist grundsätzlich ein Forschungsthema, aber das ist nichts, was wir jetzt aktuell wirklich bearbeiten. Also bei uns endet bisher das, also was wir tatsächlich machen, ist, wir schauen nach konkreten Fehlern, die in der Implementierung vorliegen, im Source Code. Und wir pflegen da auch eine Krypto-Bibliothek, bei der wir diese Fehler versuchen zu vermeiden. Daraus haben sich wiederum wirklich ganz interessante neue Fragestellungen ergeben, wie man so bestimmte Robustheitseigenschaften, also Kryptografen haben irgendwelche authentisierten Verschlüsselungssysteme, die gut sind, weil sie die Anforderungen, die wir Kryptografen mal definiert haben, erfüllen, aber die fast immer im realen Leben missbraucht werden, das heißt nicht exakt entsprechende Spezifikationen benutzt werden. Und viele von diesen eigentlich guten authentisierten Verschlüsselungssystemen kollabieren sicherheitsmäßig total, wenn sie nicht entsprechende Spezifikationen benutzt werden. Weil das eben gängiges Muster ist, für das es auch Gründe gibt, warum Anwendungsprogrammierer sagen, da, das ist mir jetzt zu kompliziert oder so, weil das ein echtes Problem ist, dass man auch, wenn man nicht rumkommt, sind wir darauf gestoßen, dass wir da, dass man da eigentlich derartige Systeme, in dem Fall robuste, authentisierte Verschlüsselungssysteme wirklich auch braucht oder neu entwickeln muss. Aber das ist so, bis wo wir bisher gehen. Also anschauen, wie viele Benutzer benutzen welche Optionen bei TLS oder welche SSL-Irgendwas-Versionen. Ich habe es mal spaßeshalber gemacht, weil mein Kollege gesagt hat, weißt du eigentlich, dass da ganz viele noch RC4 verwenden? Nö, glaube ich nicht. Ich probiere mal 100 Webseiten aus. Ich wette, da sind keine 15, die da noch RC4 verwenden. Nö, stimmt nicht, waren fast 50.
Ja.
Und aber das war nur mal Interesse halber, das war jetzt kein echter Teil eines Forschungsprojekts, sondern wirklich nur, dass ein Kollege irgendwie sagte, hä, was weißt du denn das? Ich hab's nicht glauben wollen.
Wenn wir jetzt dabei sind, das ist auch so eine Sache, die ich noch im Hinterkopf habe. Es gibt ja ein Programm, das heißt ZMAP. Das ist letztes Jahr, also mir ist es aufgefallen auf dem 30C3, also auf dem Chaos Communication Kongress. Es hat also ein amerikanischer Forscher, der J. Alex Halderman, vorgestellt. Das ist quasi ein N-Map für das Internet, um das mal so zu sagen. Also es ist einfach so ein Scan-Tool, wo man quasi den gesamten IPv4-Adressraum durchscannen kann. Und der hat das halt in verschiedenerlei Hinsicht gemacht. Und das war eigentlich so meine Idee, dass ich das Programm nehmen könnte und damit halt mal versuchen könnte, die SSL-Konfiguration durchzutesten, aber das Problem ist halt hier, dass ich eigentlich Hostnamen brauche und keine IP-Adressen, weil hinter einer IP-Adresse können ja verschiedene Hosts und mit verschiedener Konfiguration natürlich auch versteckt sein.
Nee.
Warum nicht?
Weil wenn du auf Port 443 anklopfst, begrüßt dich ja schon ein SSL. Also das, was dementsprechend muss der Dat dir schon die Konfiguration verraten. Das, wo dein Hostname zum Spielen käme, wäre erst nach der SSL.
Aber du hast ja mit SNI die Möglichkeit, verschiedene Hosts zu... Also, naja, ist egal.
Das ist, ja, das ist okay. Jetzt,
wir wären zu technisch.
Aber selbst bei SNI hättest du den gleichen SSL dahinter.
Sicher?
Mhm.
Egal, also, das muss ich nochmal ausprobieren. Meine Meinung war, dass ich zumindest bei diversen Webservern das verschieden konfigurieren kann pro Host. Aber müssen wir jetzt nicht besprechen, sondern ich würde gerne wieder zurückkommen zu den ganzen Passwort-Thematiken.
Ach ja, stimmt.
Das war ja sozusagen der Ausgangspunkt. Ich würde gerne mit der Rede wieder zurückkommen zu den Hash-Funktionen, Salt-Werten, weil was man nämlich neben diesen Salt-Werten auch liest, sind dann irgendwelche anderen Erfindungen, die von Pepper reden. Also die wollen nicht nur Salz da ins Essen streuen, sondern auch mit Pfeffer. Und es wird dann halt behauptet, dass das dann das nochmal sicherer macht. Vielleicht können Sie uns irgendwie nochmal was zu diesem Pepper-Ansatz verraten und auch verraten, ob der wirklich sicherer ist als nur Salt.
Also zunächst mal, inzwischen würde ich von Salt, Pepper und Garlic sprechen. Also was ist Pepper? Pepper sind unsere Salt, sind zufällige Bits. Pepper sind Bits des Salts, oder Salt sind zufällige Bits, die man, naja, quasi veröffentlicht, die in dieser Passwortdatei stehen. Sie werden zu Pepper, indem man sie löscht. Was heißt das? Sowohl der legitime Nutzer als auch der Angreifer oder die Angreiferin oder die Nutzerin, Entschuldigung, müssen eben, wenn man sagt, jetzt von diesen 128 Salt-Bits halte ich 8 geheim, dann müssen die eben 2 hoch 8, also 256 Möglichkeiten durchprobieren, um festzustellen, um das Passwort zu berechnen. Dadurch wird die Passwortberechnung langsamer. Und das Schöne ist eben, dass man relativ leicht Salt in Pepper umtauschen kann. Und dadurch auch bei Bedarf, wenn man jetzt sagt, ich habe hier ein System, bei dem ich die und die Sicherheitsanforderungen habe, ein paar Jahre später ist mein Rechner schneller geworden, die Rechner möglicher Angreifer natürlich genauso. Also will ich meine Passwort-Hash-Funktion langsamer machen. Ich habe aber Ich habe aber Leute, Kunden, Klienten, die ganz selten auf ihren Account zugreifen, die ich aber nicht verlieren will. Also mache ich einfach den Pepper länger, indem ich ein paar Bits des Salt lösche und habe die Passwörter quasi stärker gemacht. Ja, dadurch wird die Anmeldung langsamer, aber ich habe ja auch einen schnelleren Server und dadurch werden Angriffe langsamer. Aber die Angreifer haben natürlich auch schnellere Hardware vermutlich. Ja, aber dadurch bleibt die Waffengleichheit einigermaßen gleich. Das ist der Trick beim Pepper.
Und wo würde man diesen Pepper dann abspeichern?
Gar nicht.
Also
gar nicht?
Gar nicht. Das ist ja gerade der Sinn der Sache, dass jeder Nutzer, jeder Nutzerin, egal ob Angreifer oder legaler Nutzer, eben wirklich alle Möglichkeiten des Peppers, naja, mit dem richtigen Passwort statistisch die Hälfte, aber prinzipiell alle Möglichkeiten des Peppers ausprobieren muss. Das ist der Sinn der Sache.
Okay.
Das heißt, man will ja, dass das Passwort-Hashing nicht zu schnell wird.
Ja, und jetzt hatten Sie noch was von Garlic erzählt.
Da muss ich jetzt nochmal auf die Grafikkarten zurückkommen. Also so eine typische Grafikkarte hat, sagen wir mal, 500 Cores. Inzwischen gibt es auch welche, die deutlich mehr haben. Also das ist schon eher eine mittelbillige, hat vielleicht auch 1000 Cores oder so. Und ihr zentraler Rechner hat, sagen wir mal, 4 Cores. Cores sind Rechnerkerne, die eben eine Aufgabe erledigen können. Die Cores auf der Grafikkarte sind ein bisschen langsamer als die Cores auf ihrer Hauptplatine, aber nicht so viel langsamer. Das ist der Grund, warum sie so viele Passwörter mit Hilfe einer Grafikkarte knacken können, indem einfach auf jedem Core die gleiche Passwort-Hash-Funktion mit einem anderen Passwortkandidaten durchgeführt wird. Also wie kann man so eine Grafikkarte oder vielleicht auch dezidierte Hardware, irgendwelche ASICs oder so, wie kann man die ausbremsen? Rechenleistung ist relativ billig, aber Speicher ist teuer. Und wenn man sich jetzt die Grafikkarte ansieht, stellt man fest, die hat in der Größenordnung, die hat zwar ein paar hundert Mal oder vielleicht tausendmal so viele Cores wie ihr eigentlicher Rechner, aber die hat ähnlich viel Speicher und insbesondere auch ähnlich viel schnellen Speicher, ähnlich viel Level 1, Level 2 Cache. Das heißt, wenn ich jetzt eine Passwort-Hash-Funktion mache, die nicht einfach nur langsam ist, sondern vorsätzlich viel Speicher verbraucht, dann wird das auf meinem Zentralrechner, ich versuche den Cache ungefähr auszunutzen, bin zufrieden, die ist dann immer noch für mich schnell genug, aber anstatt jetzt da 500 oder 1000 Cores parallel laufen zu lassen, stellt man fest, naja, wenn ich nicht irgendwelche Tricks mit dem Speichern hinbekomme, dann kann ich nur einen Core einsetzen. Vielleicht kann ich mehrere, einen gewissen Trade-off habe ich immer, aber dann wird meine Passwort-Hash-Funktion auf einmal viel langsamer. Und der Parameter, der die Größe des Speichers regelt, das ist der Garlic. Und das ist einfach eine neue, man hat festgestellt, die Hardware ist so, wie sie ist, die hat sich so entwickelt, insbesondere Grafikkarten, dass um mögliche Angreifer auszubremsen, es nicht mehr reicht, die Passwort-Hash-Funktion, indem entweder die Hash-Funktion so und so häufig wiederholt anwende oder indem ich so und so viel Pepper verwende, künstlich langsam zu machen, sondern der Trick ist, dass ich eben wirklich die Hash-Funktion so einrichte, dass ich nicht darum herumkomme, richtig viel Speicher zu verbrauchen. Und in dem Moment, wo ich nicht mehr den Cache-Speicher habe, sondern den langsamen Hauptspeicher, wird das auf einmal ganz langsam.
Also die Frage ist jetzt nach dem Praktischen. Was heißt das praktisch? Sage ich, dass jedes Byte verfünffacht werden muss, um dann damit weiterzurechnen? Oder kann man es so knackig zusammenfassen? Der Garlic bedeutet ein MMAP mit fünffacher Größe oder sowas?
Also der Garlic gibt man in Bits an. Also wenn ich Garlic von 7 auf 8 erhöhe, dann bedeutet das, ich verdopple die Rechenzeit und ich verdopple den Speicherbedarf. Und wenn ich ihn von 8 auf 9 erhöhe, dann verdopple ich wieder Rechenzeit und verdopple wieder Speicherbedarf.
Vom Algorithmus her, so ein klassischer Hash-Algorithmus rechnet ja eigentlich mit einem begrenzten Speicher. Von der Seite her, wie zwingt man den Algorithmus dazu, den Speicher zu exponieren?
Vielleicht würde ich einmal wieder vorschlagen, an der Stelle eine kurze Pause einzulegen, weil ich denke, das erfordert ein bisschen mehr Erklärung, ist mein Eindruck.
Okay,
und machen wir erst ein bisschen Musik, können sich die Hörergehirne auch wieder ein bisschen entlüften und dann nach der Pause beklären wir dann diese Frage von dir. Ja, jetzt habe ich mir ausgesucht Piccadilly von The House of the Old Boat. Viel Spaß.
Musik.
Genau, und damit sind wir wieder zurück. Wir haben Piccadilly gehört mit einem Titel, den ich später noch verlinken werde auf der Webseite. Und der Jörg hatte vor der Pause so ein bisschen mehr Details zu Garlic wissen wollen.
Beziehungsweise grundlegend zur technischen Realisierung von einer Hash-Funktion, weil ein Weg, also wenn man irgendwas berechnet, heißt das ja eigentlich auch, dass man, ich sag mal, mathematisch gesehen, den Term auch umstellen kann. Aber es gibt eben auch gewisse Tricks oder gewisse Möglichkeiten, dass man das Umstellen nicht bewerkstelligt.
Ich würde jedoch, also bevor wir das sozusagen im Detail besprechen, sozusagen bei meiner Reihenfolge gerne noch bleiben.
Ach so, dann, ja.
Weil es gibt ja noch ein paar andere Ideen. Also eine Idee, die wir vielleicht nur ganz kurz abhandeln können, die mir vor kurzem bei irgendeiner Datenbank aufgefallen ist, die waren halt der Meinung, das ist so eine Einwegfunktion, die ist brauchen wir nicht, sondern wir machen das ganz anders. Wir verschlüsseln die Passwörter. Also wir nehmen einfach, haben wir jetzt gelernt, AES ist sozusagen der beste Verschlüsselungsalgorithmus der Welt und wir verschlüsseln jetzt die Passwörter. Mhm. Also oftmals ist es ja so, dass wenn man die Passwörter hasht, sagt man versehentlich verschlüsseln und meint aber hashen, aber hier war es wirklich so, dass die verschlüsselt sind. Mit einem super sicheren Passwort. Jetzt wäre wieder die Frage an Sie, würden Sie das empfehlen?
Klassischer Anfängerfehler.
Warum?
Man braucht ja, also wenn man verschlüsselt, heißt es, dass man auch, wenn man den Schlüssel hat, auch wieder effizient entschlüsseln kann. Und im Gegensatz zum Hashen, wo man wirklich eine Einwegfunktion hat, ist Verschlüsseln, ich schließe was weg, und aber ich kann es auch wieder, komm auch wieder dran. Das heißt, auf dem Server muss zu dem Zeitpunkt, wo sich jemand einloggen kann, muss der Schlüssel da sein. In dem Moment, wo nicht nur die Datei mit den verschlüsselten Passwörtern, sondern der Schlüssel selber kompromittiert wird, ist das im Grunde so, dann entschlüsselt man die einmal und hat sie im Klartext. Und das ist deshalb ein Anfängerfehler, weil man eigentlich dadurch, dass man die Passwörter entschlüsseln kann, keinen Vorteil hat. Das macht eigentlich nicht den geringsten Sinn, diese Fähigkeit zu haben. Mhm. Aber in dem Moment, wie gesagt, wo nicht nur die Datei mit den verschlüsselten Passwörtern, sondern der Schlüssel selber kompromittiert wird, ist man wieder gekniffen. Hm. Da hilft nichts.
Genau. Also und zwar in dem Falle sogar so schlimm, dass dann alle Passwörter da sind und bei so einer Einwegfunktion hat man vielleicht noch Glück, dass es einige Passwörter einfach länger, also viel, viel länger brauchen, um die zu berechnen. Hm. Also insofern ist Verschlüsseln auch keine gute Idee. Jetzt sozusagen in meiner gedachten, gefühlten Reihenfolge weiterzugehen, das hatten wir auch schon so ein bisschen angesprochen, haben sich dann so ein paar Leute so Funktionen ausgedacht, die das einfach zeitmäßig länger ausdauern. Also schon fast 15 Jahre, glaube ich, ist diese bcrypt-Funktion alt, die so das im Prinzip habt, dann gibt es das S-Crypt, glaube ich, und das wunderschöne PBKTF2, was so vom sehr schön ausgesprochener Name sein soll, die jetzt von meine laienhaften Ansichten halt quasi so dasselbe Ziel verfolgen. Vielleicht können Sie unseren Hörern mal beschreiben, was die machen und ob die wirklich so gleich sind, wie ich das vermute.
Also die sind nicht ganz so gleich, wie Sie das vermuten. Wenn ich noch mal ein klein bisschen weiter zurückgehen kann. Also am Anfang war Krypt.
Ja.
Mitte der 70er Jahre.
Stimmt.
Anfang war Krypt. Das basierte auf der damals frisch standardisierten Blockschiffe, genau Mitte 1977, dem Data Encryption Standard. Und hatte zwei Sachen, die damals revolutionär neu waren. Hatte Salt, nur 12 Bits. Nach heutigen Maßstäben muss man sagen, das ist definitiv zu wenig. Tut einem auch nicht weh, mehr zu machen, aber hatte schon mal einen Salt. Und das hatte eine desartige Verschlüsselungsoperation, die es auf eine nicht umkehrbare Weise nutzte und wiederholte dieses Biest 25 Mal, um es extra langsam zu machen. Und damit war das jetzt auf den Rechnern der damaligen Zeit hinreichend langsam, dass man, also jetzt, wenn man das 500 Mal hätte wiederholen lassen oder so, dann hätten die Benutzer gesagt, mein Gott, ich will mich endlich mal einloggen. Das war ein akzeptabler Trade-off. Das blieb erstaunlich lange der Quasi-Standard, obwohl natürlich die Rechner immer schneller wurden. Dann merkte man eben, wir brauchen etwas Besseres. Dann gab es zunächst mal theoretische Arbeiten von Kryptografen. Lass uns doch wir wollen nicht mehr auf den Desk gehen, sondern auf modernere Krypto-Grundoperationen. Wir wollen jetzt nicht 25 Mal verschlüsseln, sondern entsprechend mehr. Möglicherweise wollen wir auch die Anzahl der Iterationen flexibel wählen können. Oder wir wollen eben diesen Pepper-Wert haben, über den wir gerade schon gesprochen haben. Daraus ergaben sich dann eine Reihe von Passwort-Hash-Funktionen und die drei genannten sind, glaube ich, die bekanntesten.
PBKTF2.
PBKTF2 also ist ein NIST-Standard, vom National Institute of Standards and Technologies. Ist nochmal parametrisierbar, wenn man will, kann man das, also abhängig davon, was man für eine Grundoperation hat. Aber grundsätzlich gilt, der braucht nicht viel Speicher. Das heißt, der ist zwar langsam, aber ist leider relativ grafikkartenfreundlich. Aus Sicht des Angreifers müsste man sagen, glücklicherweise grafikkartenfreundlich. Das ist damit das grundsätzliche Problem. Was eben in den 1990er Jahren, als das standardisiert wurde, Anfang 2000, so um die Ecke, was da noch nicht so erkennbar war. Aber was heute definitiv ein großes Problem ist. Dann gab es bcrypt, das benutzt die Blowfish-Operationen. Es ist eigentlich nicht viel anders als alles, was in der NIST-Familie zu finden ist. Nun hat Blowfish eine Besonderheit. Es hat schlüsselabhängige sogenannte S-Boxen und die nehmen das heißt, man hat einen Speicher, der etwas über 4 Kilobyte liegt. Das Spannende daran ist, dass man, wahrscheinlich ist das in der nächsten oder übernächsten Generation von Grafikkarten vorbei, dass das bei der jetzigen Generation von Grafikkarten enorm langsam ist, weil das gerade ein bisschen zu groß ist, um irgendwo First-Level-Cache sein, um da reinzupassen. Gerade ein bisschen zu groß. Und deswegen ist bcrypt relativ langsam, aber bcrypt ist eben auch, dass man die bcrypt braucht relativ viel Speicher. Naja gut, so viel sind 4 Kilobyte nicht. Insbesondere, aber gerade eben zu viel für die aktuelle Grafikkartengeneration. Aber der Speicher ist nicht parametrisierbar. Das heißt, wenn man irgendwann Grafikkarten hat, die eine andere Speicherarchitektur haben, wo man sagt, jetzt bräuchte ich eine bcrypt-Variante, die etwas über 8 Kilobyte liegt, haben wir nicht. Weil eben Blowfish so ist, wie es ist. S-Crypt ist die erste, es gab noch Hex, aber Hex wurde relativ schnell gebrochen. Ist die erste Passwort-Hash-Funktion, die tatsächlich Speicher braucht. Und zwar parametrisierten Speicher. Also die das hat, was wir inzwischen als Garlic-Parameter bezeichnen. Dass man sagen kann, eben, ich verdopple den Speicher und verdopple auch die Rechenzeit. Das kann man mit S-Script machen. Und insoweit wäre S-Script der erste wirkliche Vertreter einer neuen Generation von Hash-Funktionen, die tatsächlich jetzt nicht mehr nur langsam sind, sondern viel Speicher brauchen. Wie gesagt, B-Crypt ist eigentlich ein Zufallsprodukt, dass das im Moment noch gegen die Grafikkarten, die wir heute haben, ziemlich robust ist. Und S-Crypt ist wirklich ein Vertreter einer neuen Generation von Hash-Funktionen, die Passwort-Hash-Funktionen, die absichtlich langsam sind und absichtlich einen hinaufskalierbaren Speicher brauchen.
Ja, also und Sie hatten es vorhin schon mal gesagt, also als Nutzer merke ich aber diese Langsamkeit sozusagen nicht, sondern es merkt nur der Angreifer. Ist das, habe ich das richtig verstanden?
Es ist die Langsamkeit ist auch ein letztlich beeinflusst durch die Parameter.
Okay.
Also Sie setzen irgendwie die Speichergröße auf den und den Wert und probieren es auf Ihrem System aus und sagen, na, 5 Sekunden, ist aber ein bisschen langsam. Und dann können Sie irgendwie ausrechnen, ich will jetzt, dass das in 0,1 Sekunden fertig ist. Also wähle ich meine Sicherheitsparameter so und so. Dann probieren Sie es aus und wegen Cache-Effekten stellen Sie vielleicht fest, es sind nicht 0,1, sondern 0,05. Dann setzen Sie Ihren Parameter nochmal wieder ein bisschen rauf und dann haben Sie es. Das heißt, das Entscheidende ist wirklich, dass man die Zeit, die das Ding braucht, wählen kann. Und damit so tunen kann, dass es eben einen Benutzer nicht stört. Insbesondere hat man auch die Freiheit zu sagen, naja, für normale Nutzer will ich vielleicht 0,1 Sekunden. Und wenn ich mich jetzt als Super-User einlogge, dann sage ich, ach, das mache ich nicht häufig und da will ich es besonders schwierig machen, irgendwie das Passwort auszuprobieren, da mache ich jetzt 5 Sekunden.
Wir reden jetzt sozusagen über Protokolle, sage ich mal. Auf der anderen Seite braucht man ja auch die Software im System. Gibt es da schon was Vorgefertigtes für die klassischen Betriebssysteme zum Beispiel, was man einfach einbauen kann oder muss man da vielleicht irgendwie noch Hand anlegen, selber programmieren? Wie sieht das da aus?
Also zunächst mal ist es relativ leicht, eine Passwort-Hash-Funktion durch eine andere zu ersetzen. Mhm. Und zumindest S-Crypt wird auch schon mancherorten eingesetzt. Also meines Wissens, die Leute von einem von diesen freien BSD-Zweigen benutzen das. Aber prinzipiell ist das auch etwas, was man, wenn man den Source-Code hat, total einfach machen kann. Und unter, ich weiß gar nicht, wie es ein BSD ist, unter Linux findet die Authentifikation ja sowieso nicht im Kernel statt, sondern da kann man irgendwie einfach ein Modul austauschen. Das heißt, das ist was relativ einfach zu handhaben ist.
Okay. Mit entsprechendem Engagement könnte man sozusagen auch da relativ schnell das wechseln, eventuell auch bei einem anderen System. Also wenn jemand aus Versehen in Windows auf seinem Rechner hat, geht es auch.
Ja, dann muss man Microsoft bitten, das zu machen, fürchte ich.
Nee, ich glaube, die haben auch externe Authentifizierungsprovider.
Ach so.
Ja. Okay. Also es sollte auch möglich sein, dort, dass nicht das System, sondern auch ein Plugin das mit übernimmt. Mhm. Aber ich glaube, es sind auch weniger die Betriebssysteme als mehr irgendwelche Anwendungsprogramme und Plattformen, die eine Authentifizierung nutzen oder bedürfen. Und die sind ja auch, glaube ich, häufiger dann der Ansprechpartner dafür.
Ja,
für solche Module, dass das im Prinzip dann
irgendwelche verwendet wird. Irgendwelche
Web-Interfaces für
irgendwelche
Dienste. Ja, genau, ich denke
nämlich
dann auch an sowas.
Von Webmailer über, was weiß ich was, ne? Ihre Urlaubsfotos bei
Punkt. Bis hin zur Bank und allen. Dieser Garlic-Parameter, das ist halt dahin in die Richtung, wie sich dieser Garlic dann praktisch im Algorithmus auswirkt. Da die Frage, da kann man den im Nachhinein noch erhöhen?
Ja, kann man. Wir haben Catena so entwickelt, dass das geht. Also mit Pepper erhöhen ist leicht, ist
klar.
Ich lösche einfach ein paar Bit und bin froh. So Garlic erhöhen, naja, was macht Catena?
Genau, das
intern gibt es eine Catena, nennen wir es mal Kernfunktion, die jetzt abhängig von einem Parameter so und so viel Speicher braucht. Okay. Und selbst wenn wir sagen mal Garlic 10 haben, was Catena intern macht, ist, es fängt mit Garlic 1 an, dann Garlic 2, Garlic 3 und so weiter bis Garlic 10. Das heißt, es ruft diese Kernfunktion in Wirklichkeit 10-mal auf. Der Aufwand ist jetzt, das bedeutet nicht, dass die Zeitaufwand verzehnfacht, sondern er verdoppelt sich, es ist weniger, als dass er sich verdoppelt. Dafür hat man dann die Freiheit zu sagen, jetzt gehe ich von Garlic 10 auf Garlic 11. Ich habe den Wert, den ich am Ende von der Berechnung von Garlic 10 hatte. Und jetzt muss ich nur noch diese eine Kernfunktion mit Garlic-Parameter 11 aufrufen, speichere den ab. Beim nächsten Einloggen kriege ich natürlich wieder Garlic 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Also wie eine Rundenfunktion.
Das ist wie eine Rundenfunktion, aber dass sich eben mit jeder Runde der Speicherbedarf verdoppelt. Das ist der Trick dabei. Und auf die Art und Weise kriegt man es bei Catena hin, dass man, wir nennen das Client Independent Update, dass man eben, wenn man da, gibt jede Menge Beispiele, irgendwie ob Gmail oder was weiß ich was, die so und so viele Kunden haben, die sich ein Jahr oder zwei nicht melden, vielleicht auch nie, aber die so schnell nicht einfach löschen wollen. Entweder muss man jetzt mit einer anderen Passwort-Hash-Funktion den Passwort-Hash so stehen lassen, bis der Kunde sich endlich mal anmeldet. Oder man hat eben eine Hash-Funktion, Passwort-Hash-Funktion, diesen kleinen Independent-Update unterstützt und mit Catena geht das.
Das aber vielleicht können Sie ja gerade noch was dazu sagen, wie Catena sozusagen jetzt genau funktioniert, neben den Garlic-Funktionen.
Also zunächst mal, um eine Passwort-Hash-Funktion langsam zu machen, ja, das Einfachste, sagte ich, entweder mit Pepper so und so viel ausprobieren oder einfach die gleiche Hash-Funktion immer wieder und wieder und wieder und wieder iterieren, wiederholen. Das heißt, man hat in Wirklichkeit da eine Hash-Funktion, manchmal auch eine Blockchiffre, aber bleiben wir mal bei Hash-Funktionen, die man ganz häufig wiederholt. Anstatt die jetzt einfach nur häufig zu wiederholen, macht man jetzt etwas, dass man den Speicher, den man füllen möchte, füllt und anschließend nach einem sehr genau überlegten Muster jetzt Sachen aus dem Speicher liest und an andere Stellen rein und die Hash-Funktion aufruft und den Speicher reinschreibt. Also wir benutzen etwas, was auf dem sogenannten Bit-Reversal-Graph basiert. Muss ich jetzt, glaube ich, nicht erklären. Ja. Das Interessante ist, es gab so in den 70er Jahren einen Bereich der theoretischen Informatik, die so einen Pebble Games arbeiten, die versuchten, so Algorithmen abzuschätzen, wie viel Speicher brauche ich mindestens. Das wurde bis zum gewissen Grade mit einem gewissen Erfolg durchgeführt und dann ist dieser Forschungszweig mehr oder weniger ausgestorben, weil man eben die relativ einfachen Programme, die einfachen Probleme, die man mit so einfachen Programmen bearbeiten kann, da hatte man die Probleme, die man hatte, gelöst. Man wusste, wie viel Speicher man braucht. Und für kompliziertere Programme konnte man diese Methodik, dieses Pebble Game nicht einsetzen, um den Speicher abzuschätzen. Und dann ist Catena so beschaffen, dass man diese uralte Theorie hervorragend einsetzen kann, um mathematisch nachzuweisen, ja, ohne diese Menge Speicher geht es nicht. Ah. Ich werde jetzt nicht versuchen, Ihnen am Radio Ihnen weiß zu erklären, aber also das Spannende ist wirklich, dass da Leute in den 1970er, Anfang 1980er Jahren mitgearbeitet haben und die es dann beiseite gelegt haben, weil das wirklich ein erfolgreicher, aber eben nicht mehr weiterführender Zweig der theoretischen Informatik war, dass man da diese uralten Paper ausgraben kann und sagen kann, mit dieser Methodik kann ich jetzt hier da kommt auch der Bit-Reversal-Graph her, kann ich jetzt irgendwelche Probleme mir selber konstruieren, bei denen ich beweisen kann, dass ich ohne ganz viel Speicher die nicht lösen kann oder bei denen ich, wenn ich weniger Speicher habe, ich viel, viel, viel mehr an Rechenzeit brauche.
Na, also in dem Sinne eine untere Schranke für den Speicher.
Genau. Ja. Genau. Untere Schranke für den Speicher oder eine untere Schranke für den, wie gesagt, Speicher, Time-Memory-Trade-off. Wenn ich, bei Catena, wie wir es einreichen wollen, ist es so, wenn ich nur halb so viel Speicher habe, können wir beweisen, dass wir mindestens 8-mal so viel Zeit brauchen. Ja, und wenn wir nur ein Zehntel des Speichers haben, brauchen wir 1000-mal so viel Zeit.
Sie hatten am Anfang schon gesagt, dass man also diese Hash-Funktion mehrfach aufruft. Jetzt vielleicht so für unsere Hörer mal zur Anschauung, was heißt mehrfach? Wird es 2-mal aufgerufen, 20-mal oder 200-mal?
Nee, viele 1000-mal.
Okay. Ich dachte auch so an 2-hoch-mal.
Nee, ja. Genau, 2-hoch, also, ziemlich viel.
Okay.
Also ich habe mich vor 1,5 Jahren dafür angefangen zu interessieren, als der Autor eine Passwort-Hash-Funktion namens MD5-Crypt, die MD5, ich glaube, 5000-mal, aber nicht wählbar, sondern fest verdrahtet aufrief, einen kurzen Aufsatz geschrieben hatte, der Autor dieser Funktion selber wohl merkt, wo er sagte, das sollte man nicht mehr nutzen. Wir brauchen eine neue Passwort-Hash-Funktion.
Ja.
Dann war für mich eben sofort die Frage, wie kriege ich es hin, dass ich nicht nur langsam bin, sondern auch viel Speicher verbrauche. Da bin ich dann eben über diese Pebble Games gestolpert und dann habe ich mit meinen Studenten angefangen, da nach einer geeigneten Passwort-Hash-Funktion zu suchen.
Okay.
Und aber MD5-Crypt wäre schon 5000-mal, ich glaube, es ist 5000. Und das reicht jetzt bei weitem nicht mehr.
Also wenn ich mich richtig erinnere, ist eben bei dieser PBKDF2 festgelegt, dass es 100.000 Aufrufe gibt. Aber da müsste ich nochmal nachgucken. Also es gibt ja diese, also was ich schon sagte, man kann das natürlich frei konfigurieren, man kann auch nur 2 reinschreiben. Aber die Empfehlung von der NIST sind, glaube ich, 100.000 Aufrufe. Aber das wäre schon mal nachliefern als genaue Zahl. Achso, nee, was ich eigentlich fragen wollte, Sie haben ja gesagt, diese Pebble Games kommen irgendwo aus den 70er Jahren. Wie stößt man denn sozusagen mehr oder weniger zufälligerweise auf die Pebble Games und sieht auch noch diese Verbindung zur aktuellen Hash-Funktion?
Also ich habe eine Weile, das ist halt die Aufgabe, die man als Wissenschaftler auch hat, ich hatte das Gefühl, wenn es was gibt, also ich fing natürlich bei den neueren Sachen an und dann habe ich mich halt zu älteren Veröffentlichungen weiter durchgearbeitet. Hm. Und ich habe in einem Paper von der Crypto 2005, da ging es um, die haben auch Pebble Games eingesetzt, aha, da ging es um Proof of Work. Hm. Das heißt irgendwie, die Idee ist, wenn Sie E-Mail bekommen, dann wollen Sie, dass jemand, der Ihnen eine E-Mail schickt, auch ein Proof of Work abliefert, um Spammer auszubremsen. Ich glaube, dass das nicht wirklich gut skaliert, aber davon mal abgesehen. Und da war irgendwie Hinweis auf diese älteren Arbeiten. Und das ist so ein bisschen so, man geht in so einem Baum entlang, man sucht Arbeiten, die etwas mit dem, was man eigentlich tun will, zu tun haben, sucht nach Referenzen dort. Als ich dann die erste alte Arbeit, die das Pebble Game behandelte, sah, da wusste ich von Lengauer und Tarjan in dem Fall, dass das ist genau die Methodik, mit der man das lösen kann.
Okay, interessant.
Aber ja, nochmal zum Verständnis, setzen Sie die Pebble Games ein oder verwenden Sie diese Methodik der Pebble Games, um nachzuweisen, dass Ihre Probleme hinreichend schwer sind?
Letzteres. Also Pebble Games ist im Grunde eine Beweismethodik.
Ja, okay.
Also es sind keine Spiele, die man wirklich spielt,
ja,
sondern man rechnet aus, wenn ich so und so viele Pebbles habe, Pebble entsprechen meinen Speicherzellen. Wenn ich so und so viel Pebble habe, dann muss ich so und so viel Moves machen. Wenn ich weniger Pebbles habe, also ein Move entspricht einer Rechenoperation. Mhm. Und wenn ich weniger Pebbles habe, muss ich entsprechend mehr Moves machen. Und wenn ich zu wenig Pebbles habe, kann ich gar nicht mehr zum Ziel kommen. Aber das ist eine Beweismethodik und kein Algorithmus.
Ja, Algorithmus, also jetzt die Hash-Funktion oder sowas ist ja eben diese Grundannahme, dass sie nicht zurückrechenbar ist. Aber es ist ja auch immer, dass so versucht wird, eine gewisse Systematik doch zu finden, die ungewollt mit in die Hash-Funktion oder die in der Hash-Funktion geblieben ist. Haben Sie das dann auch noch irgendwie gezeigt, dass sich im Prinzip wirklich ein statistischer Ausgleich über den Bits dann schafft nach dem Hashen?
Also wir benutzen als Basis-Hash-Funktion, in dem Fall benutzen wir Blake. Das ist eben eine Hash-Funktion aus dem SHA-3-Wettbewerb, die als relativ sicher gilt, die recht gut untersucht wurde. Aha. Aber es ist natürlich so, dass da irgendwann jemand hinkommen könnte und sagen könnte, ich habe einen Angriff auf Blake, das kann man nicht beweisen. Also wenn Sie sagen statistisch, dann muss man sagen, wenn die so schwach wäre, dass man einfach mit statistischen Methoden irgendwelche Unregelmäßigkeiten aufdecken könnte, dann wäre sie längst geknackt. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Wenn, dann handelt es sich um einen sehr viel komplexeren Angriff. Und im Übrigen wäre dann natürlich die Frage, selbst wenn Blake nicht exakt seine Anforderungen erfüllt, die es eigentlich erfüllen sollte, ob aus diesem Angriff auf Blake, genau gesagt, wir nutzen Blake 2B, also eine etwas schnellere Variante als da in dem SHA-3-Wettbewerb, aber selbst wenn es da einen Angriff gibt, ist nicht klar, wie daraus ein Angriff auf Catena werden sollte. Weil man eben bei Catena schon in dem Speicher diese Vielzahl an Operationen hat, um dann am Ende das zu einem kleinen Wert zusammenzufassen. Das heißt, irgendwie auch eine kleine Schwäche von Blake2B wäre wahrscheinlich so, dass man das Catena überleben würde.
Und heißt das jetzt, dass Blake mehr oder weniger die Rundenfunktion ist, diese Kernfunktion, um die sich alles dann aufbaut?
So kann man es ausdrücken, ja.
Aha. Und Sie haben es jetzt im Prinzip mit diesem Catena, dieses ringsherum geschaffen, was das Ganze hinreichend aufbaut hinsichtlich der Schwere des Speicherverbrauchs und Rechenzeit, als auch dann im Prinzip Erweiterbarkeit und all diese Möglichkeiten.
Genau, also stellen Sie sich vor, wir haben im Speicher, sagen wir mal, 2 hoch, was wird realistisch sein, 2 hoch 16, 512 Bit Zellen. Blake nimmt 2 dieser Zellen entgegen und berechnet einen neuen 512 Bit Wert. Und das heißt, wir nehmen 2 Zellen aus dem Speicher, füttern die in Blake hinein und überschreiben eine dieser beiden Stellen aus dem Speicher. Und das nach einem ganz bestimmten Muster, das sich an den Bit-Reversal-Graph orientiert. Bit-Reversal ist einfach, Sie nehmen eine Zahl, stellen Sie als normale Binärzahl dar. Also sagen wir mal, 5 wäre 0101. Und Bit Reversal wäre einfach, das letzte Bit kommt nach vorne, das vorletzte Bit kommt in die zweite Stelle und so weiter. Das heißt, der Bit Reversal von 0101 wäre 1010. Mhm. Ja, also die, einfach die Reihenfolge der Bits dreht sich um. Dieser Bit Reversal Graph bestimmt, welche Speicherzellen wir von wo nehmen und sie kombinieren, um dann wieder eine Speicherzelle zu überschreiben.
Also was ich jetzt sagte, an dieser Operation, man verwendet das Ergebnis wieder für, als Eingabe für die nächste Sache, macht, glaube ich, auch deutlich, warum es schwer ist, sowas zurückzurechnen. Denn allein am Ergebnis kann ich nur schwer vermuten, was als Eingabe reingegangen ist. Jetzt nur noch mal zur Verdeutlichung, was im Prinzip Einwegfunktion oder warum so eine Einwegfunktion so schwierig ist zu berechnen oder eben nicht leicht umzukehren.
Ja, genau. Also man hat sozusagen, man hat eine kurze Eingabe, relativ kurz, eine kurze Ausgabe von, naja, gut, 512 Bit. Mhm. Und dazwischen hat man einen riesigen Speicher. Man hat eine Operation, die nicht einfach umkehrbar ist, sondern wir nehmen zwei 512-Bit-Werte, bilden sie auf einen 512-Bit-Wert ab. Wenn sie den abgebildeten Wert haben und rückwärts wollen, haben sie ganz viele Möglichkeiten, wie sie rückwärts gehen könnten.
Sie hatten gesagt, sie setzen da Blake 3 ein.
2B.
2B. Ja, genau. Also mit Namen wäre ich halt, glaube ich, nicht mehr glücklich werden. könnte man dieses Blake 2B, ich gebe es auf, eigentlich auch durch andere Funktionen ersetzen?
Das ist relativ wurst, welche Hash-Funktion Sie einsetzen. Okay. Sie muss sicher sein und wir wollen eine 512-Bit, eine Hash-Funktion mit 512-Bit-Ausgabewert, weil einfach die bei den meisten gängigen Rechnern eine Cache-Line 512-Bit ist und das funktioniert besonders gut, wenn man irgendwie mal die Cache-Line vollständig füllt. Das ist sozusagen eine Neben-, also es ginge auch mit anderen Größen von Hash-Funktionen. Es ginge auf jeden Fall problemlos mit beliebigen anderen 512-Bit-Hash-Funktionen. Mhm. Blake2B ist halt da unter denen, die in Frage kamen, die effizienteste in Software.
Dieser SHA-3-Kandidat-Catch, also dieser Finalist, sagen wir mal, Catch-Hack, hat er auch 512 Ausgaben?
Haben alle.
SHA-3 okay.
Hash-Funktionen.
Das wusste ich nicht mehr. Das
genauer gesagt, die gibt es in zwei Varianten mit 256 und 512 mit Ausgabe. Okay. Das heißt, alle SHA-3-Kandidaten kämen prinzipiell in Frage. Hm. Es gibt SHA-3-Kandidaten, die ich schon aus Sicherheitsgründen doch nicht verwenden würde.
Ja.
Aber alle Finalisten, würde ich sagen, würde ich ohne Bauchschmerzen empfehlen.
Also fand ich doch interessant, es gab ja relativ viele Einreichungen, zumindest aus meiner Beobachtung raus. Ich weiß nicht, wie Sie das...
Beim SHA-3-Wettbewerb. Jetzt 51 offizielle Erstrundenkandidaten. Ich glaube, insgesamt 64 Einreichungen, von denen 13 aus formalen Gründen nicht anerkannt wurden. Und von den 51 ist ungefähr die Hälfte dann binnen eines Jahres geknackt worden. Der Rest, der hat dann allerdings ziemlich gut standgehalten. Weitere Selektieren folgte dann, naja gut, es gab eben Angriffe auf reduzierte Rundenzahl, wo man dann ein ungutes Gefühl hatte. Man sagt, naja, also schon nah dran. Und es gab Performance-Probleme und so weiter. Aber das ist so beim SHA-3-Wettbewerb. Also es ist tatsächlich, dass die Hälfte von 51 binnen ungefähr ein Jahres geknackt worden.
Was ich nur erstaunlich finde, ist, dass das doch irgendwie, also diese Wettbewerbe eine gewisse Popularität erreicht haben. Also Sie hatten ja vorhin schon diesen DS-Wettbewerb angesprochen, wo also quasi erst im zweiten Aufruf so IBM quasi ein bisschen reingeschubst wurde mit ihrem Lucifer. Und schon bei der DES, bei diesem AES-Wettbewerb waren sie schon, ich weiß gar nicht, auch so über 10, 12?
15.
15, ja genau.
15 Erstrunden, ja. Dann, ich habe die Zahl nicht im Kopf, aber das ist auch entsprechend, mindestens 30, dann gab es mal Stromchiffren-Wettbewerb. Prinzipiell, Kryptografen sind sehr... Na, sagen wir es kompetitiv.
Okay.
Also einzelteils, andere Bereiche der Informatik sind da durchaus anders. Dass niemandem, auch demjenigen, der zum Beispiel eine Chiffre publiziert hat, ein Zacken aus der Krone fällt, wenn jemand anders hinkommt und sagt, hier hast du ein Problem, ich habe einen Angriff darauf. Das tut natürlich weh, aber deswegen wird man in der Community nicht weniger angesehen. Und umgekehrt, es ist völlig klar, irgendwie der frisch gebackene Doktorand aus Timbuktu kann hingehen und die Chiffre von Stefan Lux oder sogar von, sagen wir mal, Adi Shamir knacken und er wird als Antwort nur bekommen, ja, toll gemacht. Das ist in keiner Weise peinlich. Das heißt, Kryptografen sind sehr kompetitiv orientiert. Ja. Wie gesagt, andere Bereiche der Informatik, da habe ich das schon anders erlebt. Und insoweit kommen da Wettbewerbe eben auch entsprechend gut an.
Also ich muss sagen, das ist auch eine Sache, die mir persönlich sehr gut gefällt, dass da so auch ein offenes Klima herrscht. Also ich kann mich noch gut erinnern an so eine Situation, der Ian Goldberg, das ist also unter anderem bekannt durch den OTR, also diesen Off-the-Record-Messaging-Ansatz, der hatte mal bei einer Konferenz halt auch so eine Erweiterung des Protokolls vorgestellt und für mich war offensichtlich, dass das eine Schwachstelle hatte. Und ich hatte, aber wie gesagt, er hat irgendwie eine 500.000 Jahre Erfahrung und ich habe quasi mehr oder weniger null Erfahrung. Deswegen habe ich ihn dann halt nur später dann mal angesprochen und gesagt, wie sieht's denn aus? Und dann nach einigen Verständnisproblemen und hin und her, da hat er mir dann zugestimmt, das ist also in der Tat richtig, dass es den Angriff gibt. Aber was er meinte ist, dass es in dem Falle verschlechtert das sozusagen nicht das Gesamtsystem. Der Angriff ist auch jetzt schon da. Sozusagen, also auch, er bleibt einfach nur noch da. Also auch mit dem neuen System ist er noch vorhanden und es macht es sozusagen nicht schlechter. Und hat mich dann eher noch ermutigt, sozusagen diesen Ansatz vielleicht weiter zu verfolgen und vielleicht seine Idee doch kaputt zu machen. Und das fand ich doch, also sehr schön, diese Bestätigung dann auch zu bekommen.
Das ist genau die Denkweise, die ein Großteil der Kryptographie eben auch hat. Und man darf nicht vergessen, an einem AES oder an einem SHA-3 es ist ein Wettbewerb, es sind so und so viele Leute beteiligt, die Sachen eingereicht haben. Und die, sagt man immer so, naja, die haben zum Erfolg beigetragen. Am Ende sind natürlich die Designer des Systems das Gewinn, die eigentlich den Erfolg haben. Ja. Aber in Wirklichkeit sind da so und so viele Leute, die Kryptanalyse betrieben haben, die versucht haben, alle eingereichten Kandidaten zu knacken oder den neuen und besten Angriff auf die eingereichten Kandidaten zu finden, die dazu beitragen, dass am Ende etwas rauskommt, was man nutzen kann. Ja. Das heißt, da ist von Seiten der Nicht-Designer ist im Zweifelsfalle oder auch von Seiten der Designer, die sich dann bemühen, die Konkurrenz zu knacken, okay, da mehr Arbeit geleistet worden als von den Designern selber. Erst dieser Aufwand führt dazu, dass man dann mit Systemen zu Systemen kommt, wo man am Ende guten Gewissens sagen kann, die sind jetzt nach bestem Wissen und Gewissen, nach dem Stand der Forschung sicher und da wäre es eine große Überraschung, wenn da jemand jetzt kommt und einen Angriff findet. Ich habe selber irgendwie einige glückliche Monate meines Lebens damit verbracht, AES-Kandidaten zu versuchen zu knacken. Insbesondere bei Rheindahl, was dann am Ende der AES wurde, habe ich irgendwie viele sehr glückliche Wochen meines Lebens damit verbracht, irgendwie auf so eine Overhead-Folie Sachen zu zeichnen und die dann hin und her zu schieben. Ich war dann auch Co-Autor des damals besten Angriffs auf Rheindahl, was aber auch nur für reduzierte Rundenzahl anwendbar war. Aber damit habe ich letztlich, ich habe dann diesen Angriff veröffentlicht, ein Stück weit dazu beigetragen, dass man sagt, naja, mit all dem Aufwand sind die so und so weit gekommen, also können wir dieser Blockchiffre trauen. Ja. Und das ist im Grunde das, was auch diese Wettbewerbe ausmacht, dass man dadurch Leute bekommt, die hoch motiviert sind, die Dinger kaputt zu hauen und die dann übrig bleiben, denen kann man dann mutmaßlich trauen.
Ja, und jetzt hatten Sie ja am Anfang schon angesprochen, dass Sie auch mit dem Catena an einem Wettbewerb teilnehmen. Was ist das jetzt für ein Wettbewerb? Ist das auch wieder so eine NIST-Ausschreibung?
Da steckt das NIST ausnahmsweise nicht hinter.
Okay.
Die nennt sich PHC, Password Hash Competition. Und da geht es eben darum, das ist jetzt relativ breit. Die haben nicht gesagt, wir wollen etwas, was viel Speicher braucht oder wollen dies oder jenes. Das ist relativ breit gefasst. Wir wollen neue, gute Passwort-Hashes. Tatsächlich bin ich da auch in dem Komitee, das die Dinger dann bewertet. Kann man sagen, wie kann man da gleichzeitig was einreichen und das bewerten. Aber das ist natürlich ein bisschen das Problem, wenn man sagt, ihr dürft nur etwas einreichen, wenn ihr nicht im Komitee seid, dann ist es schwierig. So viele Leute, die sich damit auskennen, gibt es dann auch nicht. Ist es schwierig, das Komitee zu füllen mit qualifizierten Leuten. Da müsste man sagen, wenn man das NIST da hat, dass das macht, dann geht das, das NIST selber wird dann keinen Kandidaten einreichen. Ja. Aber ansonsten muss man sagen, dann muss man eben, stimmt man natürlich über die eigene Hash-Funktion nicht ab, aber ist an der Diskussion beteiligt. War übrigens interessant, wie gesagt, ich hatte das vor anderthalb Jahren, bin ich darüber gestolpert, dass eben da dieser Carp hieß er, glaube ich, sagte MD5-Crypt sollte man nicht mehr nutzen und habe mich davon angefangen zu interessieren und habe dann im Januar letzten Jahres auf einer Tagung mal einen Vortrag, ich habe die und die Ideen und dann sprach mich ein Kollege an, wir bereiten da so einen Wettbewerb vor. erstens, das, was du da vorgestellt hast, willst du doch bestimmt einreichen. Es war erstmal nur wirklich eine Sammlung unsortierter Ideen zu dem Zeitpunkt. Ich hatte da gerade so die ganzen Theoriepaper durchgelesen und gesagt, naja, daraus kann man da was machen. Und im Übrigen möchte er dann nicht ins Komitee gehen. So bin ich dann überhaupt diese Passwort-Hash-Competition gestolpert. Ja. Also ich hatte damit angefangen, nach einer Passwort-Hash-Funktion zu suchen, wo ich vom Wettbewerb in dem Fall gar nichts wusste.
Ja, und wie geht es dann in dem Fall weiter? Also jetzt haben Sie gesagt, irgendwann im April ist die Einreichefrist zu Ende.
Ja.
Dann werden Sie das alles prüfen. Wie lange dauert dieser Prüfprozess?
Wir haben da einen vorläufigen Schedule, der sich natürlich immer was ändern kann. Ich meine, für die erste Runde haben wir ein Jahr Zeit, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das heißt, wir hoffen dann, dass Leute Kryptanalyse-Paper einreichen, dass Leute implementieren, dass Leute irgendwo Hardware-Cracker zumindest auf dem Papier designen. Die sagen, die und die Passwort-Hash-Funktionen kann man mit deren der Spezialhardware für den Preis in der Zeit so und so viele Passwörter pro Sekunde oder pro Tag knacken, dass man dann das Kandidatenfeld auf, ich würde sagen, 5 Kandidaten eindampfen kann. Und dann wäre die Frage, wie es weitergeht. Es müsste dann mit den Finalisten noch eine zweite Runde geben. Aus meiner Sicht könnte man vielleicht auch mehr Finalisten haben und möglicherweise anders als bei Blockschiff und Hash-Funktionen könnte es auch sein, dass wir am Ende sagen, eine Größe passt nicht jedem, sondern dass wir für verschiedene Profile vielleicht auch verschiedene Passwort-Hashes empfehlen am Ende. Mhm. Aber es sollte hoffentlich am Ende eine Empfehlung rauskommen, diese Passwort-Hash-Funktionen oder dieses Portfolio von 2, 3, 4 Passwort-Hash-Funktionen, die sind jetzt von anerkannten Experten gründlich untersucht worden und die würden wir empfehlen, die entsprechen dem Stand der Technik.
Und das heißt, dass sozusagen diese, aus der Summe der Einreichung, dass sozusagen nur Sie im Komitee die prüfen oder kann das quasi jeder machen? Also könnte Jörg und ich, können wir uns jetzt hinsetzen und sagen, hier, wir analysieren jetzt mal und
also das,
schreiben Ihnen mal eine Mail.
Nicht die primäre Aufgabe des Komitees, natürlich werden wir uns daran beteiligen, jetzt irgendwie die zu prüfen, sondern es ist primär die Aufgabe des Komitees, die eingereichten Arbeiten, warum diese oder jene Passwort-Hash-Funktion gut oder schlecht ist, dann zu die Ergebnisse zusammenzufassen, zu bewerten und Schlussfolgerungen auszuziehen. Also so groß ist das Komitee dann nicht, dass man davon ausgehen kann, dass das Komitee diese Arbeit alles selber leisten kann.
Na, ich denke nur an so diverse Konferenzen, die ich zumindest so von interner Seite mit beleuchten konnte, dass also gerade diese Review-Prozesse dann durchaus innerhalb des Komitees stattfindet. Also, aber ich meine, das ist natürlich auch eine ganz andere Sache. Also wenn da sozusagen Vorträge eingereicht werden, dann werden die meistens innerhalb eines Gremiums weitergereicht und dann jeder kriegt eine Anzahl von Papers, liest die durch und gibt seinen Kommentar dann dazu. Aber das ist natürlich
ein anderer Ansatz.
Vor allen Dingen hier ist das auch wesentlich aufwendiger, das zu prüfen. Ich glaube, da hätte das Komitee gar nicht Zeit. Was schätzen Sie, was da an Anzahl an Einreichungen kommt? Also selbst wenn es im Prinzip die 50 oder 60 werden, ich glaube, da ist dann so ein Komitee weitaus mehr als ein Jahr beschäftigt.
Nee, das ist auch, das ist gar keine Chance. Ja. Und ich habe so im Stillen die Befürchtung, dass es 50 bis 100 werden. Eigentlich wäre ich persönlich auch mit 20 sehr zufrieden, aber ich befürchte, es werden deutlich mehr als 20. Mhm.
Noch eine Frage zu Ihrem Algorithmus. Inwieweit haben Sie da eigentlich so beim Entwurf auf Implementierbarkeit geachtet? Also es ist ja die eine Geschichte, was man für Operationen wählt, wie leicht die sich umsetzen lassen in der Programmiersprache auf gewissen Rechnern. Und das, die können halt geschickt und ungeschickt gewählt sein. Was weiß ich, ein Shift-Left oder sowas kann ich vielleicht in der Programmiersprache ansprechen, in einer anderen nicht. Effektiv auf dem Prozessor habe ich's. Haben Sie in der Hinsicht auch schon mitgeguckt?
Ein Stück also weit so, ja. Wobei, da ist in dem Fall Black-to-be oder da ist das Entscheidende oder das Kritische passiert, im Wesentlichen innerhalb der Basis-Hash-Funktion. Also Black2B benutzt eben Rotation, Addition, XOR. Also es ist eine sogenannte AEX-Hash-Funktion. Das heißt, auf den meisten Prozessoren kann man das sehr schön elegant implementieren. Aber in einer Programmiersprache, wo man keinen Rotate hat, muss man das irgendwie mühsam nachbilden. Und ansonsten hat man aber an den kleinen Aufwand, aber verglichen mit der Hash-Funktion ist das wirklich sehr überschaubar, eben diese Bit-Reversal-Funktion zu berechnen. Der Rest ist dann eigentlich wirklich nur Funktionsaufrufe. Mhm. Ne? Speicherzugriff, Aufruf der Hash-Funktion, schreiben den Speicher, lesen Speicher, lesen Speicher, Aufruf der Hash-Funktion, schreiben den Speicher. Ja, die Adressen anhand dieser Bitreversal, mit Hilfe dieses Bitreversal-Graphs und die Hash-Funktion selber. Was anderes hat man da nicht. Also der Teil ist einfach. Das heißt, wenn man die Hash-Funktion irgendwo implementiert hat, welche Hash-Funktion auch immer man nutzt, das muss nicht Blake sein, dann ist der Rest eigentlich wirklich ziemlich einfach.
Nur nochmal die andere Frage, weil Sie eben sprachen, das ist in Java implementiert. Wie können Sie dort eigentlich die Cache-Line kontrollieren? Weil ist ja die VM noch dazwischen drunter.
Muss ich selber überlegen. Sie meinten
wenn Sie jetzt Mac sagen, Knife. Ja, beziehungsweise auch beim Hash-Algorithmus, für den Passwort-Algorithmus, da ist ja, denke ich, auch, dass dieses optimale Ausnutzen der Cache-Line, was dann zwar dieser Plague2B auch mit beinhaltet, aber Sie müssen es ja auch entsprechend weiterverarbeiten. Adressieren Sie da gezielt die Cache-Line?
Nein, denn also zunächst mal, wir haben einfach Speicherelemente, die eine Cache-Line groß sind. Und dann muss man sich, also wenn man es ungeschickt anstellt und man das Alignment nicht richtig hinbekommt und der optimierende Compiler daran scheitert, das Alignment richtig hinzubekommen, dann hat man für jeden Speicherzugriff, wo man eigentlich nur einen Cache-Zugriff bräuchte, hat man zwei. Also unsere Referenzimplementation, ich müsste es mal ausprobieren, aber ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass der optimierende Compiler das erkennt und hinbekommt, dass er das Alignment richtig macht. Aber eigentlich müsste man das mal vorsichtshalber nachprüfen. Eigentlich würde ich von einem ordentlichen optimierenden Compiler, zumindest wenn man dann GCC, mal sagen wir mal O2, die Optimierung wirklich auf einem höheren Stadium, einen höheren Optimierungslevel hat, dass er das auch verdammt nochmal macht. Ansonsten gibt es natürlich auch Programmiersprachen, wo man das Alignment explizit festlegen kann.
Aber ich glaube, das wäre interessant, mal zu gucken, wie andere Java-Implementationen darauf reagieren, wie die das.
Also in Java wäre eine gute Frage, ob das in Java schief geht oder nicht. Haben wir uns noch nicht angeschaut. Ich vermute mal, dass man das in Java auch hinbekommt. Ansonsten muss man in den sauren Apfel beißen und da ein Stück weit da Embedded C machen. Aber wie gesagt, schlimmstenfalls, wenn man das Alignment nicht hinbekommt, wenn der Just-in-Time-Compiler von Java das Optimieren der Speicherallokation nicht richtig hinbekommt. Schlimmstenfalls hat man dann eben doppelt so viele Cache-Zugriffe. Ja, tut weh, aber es ist nur, weniger als eine Verdopplung der Zeit.
Und an der Stelle muss ich leider den Spielverderber spielen und wir können unsere Zeit nicht beliebig verdoppeln oder
vervierfachen.
Schade. Ja, leider. Also mir bleibt eigentlich nur übrig, Ihnen zu danken, Herr Professor Lux. Ich fand, es war ein sehr interessantes Gespräch, die letzten zwei Stunden. Und also ich würde gerne noch eine Stunde weiterreden, aber vielleicht können wir auch im Laufe des Jahres oder der nächsten Zeit nochmal die Gelegenheit nutzen.
Ja, würde vielleicht mir Spaß machen. Ich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass zwei Stunden schon vorbei sind. Aber meine Uhr sagt das auch.
Genau, also wie gesagt, ich danke Ihnen fürs Gespräch und dann bis bald. Wiederhören.
Dankeschön.
Genau.
Wiedersehen.